Willkommen zu Recent Turn News am 23. August 2019. Mein Name ist Alexander Benisch und wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Auf dem Bildschirm hier sehen Sie die diesjährige Siegesparade der Russen. Also man feiert hier den historischen Sieg Stalins, wie man hier immer wieder betont, über die Deutschen, speziell aber gegen den Faschismus. Und inzwischen wird ja dann die gesamte NATO-Sphäre hier klassifiziert als Faschismus. Und man erinnert hier nicht unbedingt so an den Sozialismus, an diese kommunistische Ideologie, sondern halt einfach dann an das Empire, an Stalin und die großen Opfer und den Vaterländischen Krieg. Ja, in Vorbereitung auf den nächsten großen Vaterländischen Krieg. Ja, also die Russen sind ja, die Russen pflegen ja teilweise noch extrem heftig ihr sogenanntes antifaschistisches Erbe. Also die machen da mehr antifaschistische Propaganda als die Linken bei uns. Das heißt, man hat ja nicht nur diese Siegesparade, sondern man bringt dann Kinofilme raus, wie jetzt diesen Film, der jetzt in Deutschland verfügbar ist auf Blu-ray und so. Ein Film über das deutsche KZ Sobibor. Ja? Also überall wird diese Erinnerung aufgewärmt an das antifaschistische Erbe Russlands, ja, und heute zeigen sie halt ihre neuen Panzer und ihre Flugzeuge und so weiter, und die Russen haben jetzt auch Tarnkappenbomber und Hyperschallraketen, auch wenn letztens eine geplatzt ist. Aber woher haben die Technologie, woher haben die diese vielen Einzelteile, um sowas halt auch in größeren Stückzahlen zu produzieren? Und die Technik kommt aus dem Westen, die Technik kommt meistens aus dem Westen und vor allem auch die Technik, die notwendig ist, um ein Regime am Laufen zu halten, damit halt überhaupt dann auch so eine Rüstungsproduktion am Laufen gehalten werden kann. Und wir treffen dann auch bei den Chinesen, ja, auch wenn die Chinesen dann ihre neue Technik zeigen und so weiter, und wirkt alles so gruselig, es droht ein neuer Weltkrieg und so. Auch bei den Chinesen sehen wir dann Unterstützung aus dem Westen, und wir haben dann auch diverse Figuren, ja, bei diesem West-Ost-Handel. Wir haben dann bestimmte Figuren, die sich dann überschneiden mit dem Jeffrey Epstein-Skandal. Haben uns jemand einen Artikel empfohlen von Sign of the Times, Building Big Brother Epstein and Israeli Intelligence. Und da geht es um viel mehr als jetzt nur um Jeffrey Epstein an sich und irgendwelche Sexfallen mit Videokameras. Und es geht auch wesentlich mehr als nur um israelische Geheimdienste. Ja, sondern es geht um ein Netzwerk an sehr einflussreichen Leuten, und die vermitteln dann wichtige Technologie an den Ostblock. Ja, und der eine, der dann genannt wurde, vor allem in diesem Sign of the Times Artikel im Zusammenhang mit Epstein, der eine, der erwähnt wurde, war dieser Viktor Wechselberg. Und da gab es dann halt die Einbindung von Viktor Wechselberg. In dieses russische Technologiezentrum namens Skolkovo. Ja, man spricht hier von dem russischen Silicon Valley, und die ganzen Techniken, die da halt eben dann hingebracht werden und auch aus dem Westen kommen, die lassen sich auch militärisch nutzen. Und dann wurden Untersuchungen angestellt über Hillary Clinton und die Clinton-Stiftung, weil die da auch irgendwie mit drin steckten. Hillary während der Obama-Administration vermittelte dann auch noch Technologiekonzerne an die Russen, an Skolkovo. Laut der Bundespolizei FBI und der US Army führte ein Technologietransfer unter der Aufsicht Hillarys dazu, dass das russische Militär in erheblichem Umfang die eigenen technologischen Fähigkeiten verbessern konnte. Also Hillary schleppte dann, nicht nur Hillary, aber auch Hillary, schleppte dann amerikanische Firmen an wie Cisco, Google und Intel. Also Firmen, die wirklich dann zum militärisch-industriellen Komplex auch dazugerechnet werden können. Also gerade Intel, vor allem auch Google, die halfen ja da irgendwie mit oder wollten mithelfen, halt bessere, tödlichere Drohnen zu entwickeln und so. Google wollte sich auch bewerben um den Bau der neuen Cloud-Infrastruktur für das Pentagon. Und russische Regierungsfunktionäre und amerikanische Firmen arbeiteten zusammen bei dem Technologietransfer unter der Aufsicht von Hillarys Außenministerium. Es sollen Millionen an die Clinton-Stiftung geflossen sein. Und ein russischer Regierungsfonds mit Verbindungen zu Putin transferierte $35 Millionen zu einer kleinen Firma, bei der Hillarys Wahlkampfleiter John Podesta, siehe auch die WikiLeaks-E-Mails, und ranghohe russische Funktionäre im Vorstand sitzen. Also Viktor Wechselberg, der jetzt auch im Umfeld ist von diesem Jeffrey Epstein-Skandal oder von diesem Orbit. und so weiter, ein Haufen prominenter Name, auch Eric Schmidt. Eric Schmidt von Google ist jetzt im Stiftungsrat von Skolkovo. Cisco, Siemens und so weiter und so fort. Ja. Also das sind all die Firmen, die bei uns auch halt sich natürlich dann theoretisch einmischen können in die politische Sphäre, so wie Google mit ihren Suchergebnissen und YouTube. Das sind Firmen, die auch Teil sind oder halt mit eingebunden werden in diesen NSA-Überwachungskomplex. Das sind die Firmen, die jetzt halt eben dann auch teilweise einsteigen in Kampfroboter. Also Google besaß eine Zeit lang dieses Boston Dynamics und so. Also wir haben es hier dann mit diesen imperialen Schwergewichten zu tun und alles, was uns hier nervt im Westen, alles, was uns hier nervt, ja, die finanzielle Ausbeutung, die Rüstung, der Ost-West-Konflikt, all dieser Druck und die Überwachung, all das geht auf diese Leute zurück und die verstehen sich halt da oben aus Ost und West, verstehen sich da außerordentlich gut. Und dann versucht man halt eben dieses Ablenkungsmanöver und sagt dann irgendwie in den sogenannten alternativen Medien, oh, das sind diese kommunistischen Kollaborateure, die Democrats, ja, Hillary und so weiter und so fort. Und Eric Schmidt von Google, und das sind die Linken. Und die Linken würden halt mit den chinesischen Kommunisten zusammenarbeiten, um Amerika zu verraten und so weiter. Aber wie wir eben überall sehen, und das müssen eigentlich diese alternativen Medien sowie Infowars auch wissen, wie wir sehen können, gibt es da eben auch massive Hilfen an die Russen, die von Infowars und anderen alternativen Medien ja als konservativ bezeichnet werden und als gut bezeichnet werden. Und dann sehen wir halt eben dann auch, dass halt vermeintlich linke Figuren wie Hillary Clinton oder Google-Chef Eric Schmidt und so weiter, dass sie ja nicht unglaublich weit im amerikanischen, auch militärischen Establishment drin stecken. Und da gibt's da irgendwo keinen, da gibt's dann eben kein Links und kein Rechts mehr. Ja, und das sind dann auch diese Republicans da mit drin und so weiter und so fort. Also lässt sich das Thema nicht hier einzwängen in dieses Links-Rechts-Denkmuster und dieses Ost-West-Denkmuster. Und bevor ich jetzt hier erkläre, was diese Verbindungen sind, hier, ja, Viktor Wechselberg und dann andere Figuren, auch Top-Figuren hier um Trump oder die Republicans, und dann Querverbindungen halt zu diesem Jeffrey Epstein-Fall. Bevor ich darauf eingehe, hier ein historisches Beispiel. Und zwar hat uns hier jemand dieses Buch zugeschickt, Handlanger der Macht, Sudo Platov, Enthüllungen eines KGB-Generals. Ja? Und dieser Kerl wurde halt aus relativ simplen Verhältnissen rekrutiert, wurde ausgebildet, macht dann einen Aufstieg in dem Sowjetsystem beim Geheimdienst. Dann geriet er unter Verdacht mit den Säuberungsaktionen. Es wirkte alles sehr chaotisch. Er durfte nie so richtig wissen, was oben eigentlich läuft. Und dann durfte er doch wieder aufsteigen, geriet dann doch wieder in Ungnade, wurde dann doch wieder entlastet und so weiter. Also ein wilder Ritt eigentlich. Und er war sich nie wirklich sicher, was es die Verhältnisse sind. Also selbst ein KGB-General durfte nicht wirklich wissen, was los ist, wie nah die Supermächte oben aneinander zusammengehören. Und hier ist eine ganz interessante Anekdote. Ja. Also hier schreibt dieser hohe KGB-Mann Folgendes. 1945 lernte ich im Außenministerium, also im sowjetischen Außenministerium, Averill Harriman kennen, den Botschafter der Vereinigten Staaten in der Sowjetunion. Und Averill Harriman stammt aus dieser alteingedienten Skull and Bones Familie, also von dieser Yale-Geheimgesellschaft, die dann zurückgeht auf das britische Empire, auf den Hochadel und so weiter und so fort. Und dieses Skull and Bones Zirkel, die haben ja lange Zeit, also an Yale, die haben ja lange Zeit keine Juden aufgenommen, keine Frauen, keine Afroamerikaner. Und Bones förderte, also oder Leute aus diesem Skull and Bones CIA Orbit, weil aus Skull and Bones entstand die CIA heraus. Aus diesem Bones Orbit förderte man dann eben auch diese ranghohe jüdische Mafia, über die wir auch in einer letzten Sendung gesprochen hatten, also Maya Lansky und diverse andere Figuren, die dann die Bronfmans, die dann auch auftauchten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Und man hat das eben dann auch in der Propaganda für die Massen hatte man das dann auch irgendwie so ein bisschen vernebelt und hat dann so gesagt, dass es halt so links-progressive Oligarchen gäbe, wie die Rockefellers. Ja, die Rockefellers seien irgendwie links. Aber dann irgendwelche rechten Oligarchen, was ich, diese Ölmagnaten aus dem Süden, wie diese Hunt-Familie, dieser Nelson Bunker Hunt und andere, das seien die guten Oligarchen, weil die sind rechts und die finanzieren CIA-Operationen und solche Geschichten und die Hunts finanzierten auch dann rechte Verschwörungsliteratur, ja, wo dann immer gesagt wurde, alles, was hier irgendwie komisch ist, sei eine linke Verschwörung. Also, dieser KGB-Mann lernte dann Averill Harriman kennen, den Botschafter der Vereinigten Staaten der Sowjetunion. Und der KGB-Mann stellte sich dann unter einem falschen Namen Harriman vor. Also der sollte nicht wissen, ja, mit wem er da jetzt eigentlich zu tun hat. Und dann ging man essen und zu dem Essen, schreibt der KGB-Mann hier, begleitete mich Fürst Janusz Radziwill, der mir als Dolmetscher behilflich sein sollte und als polnischer Patriot im Moskauer Exil vorgestellt wurde, zu der Zeit aber faktisch als Agent von uns, dem KGB, kontrolliert wurde. Beziehungsweise Vorläufer vom KGB. Harrimans und Radziwills Begegnung war ein Wiedersehen alter Freunde. Denn Harriman besaß ein Chemiewerk und eine Porzellanfabrik. Harriman besaß ein Chemiewerk und eine Porzellanfabrik, zwei Kohle- und zwei Zinkbergwerke in Polen. Wir reden vom Jahr 1945. Noch wichtiger war, dass Radziwill und Harriman gemeinsam Inhaber von Spulnater Intersuf waren, einem Montan- und Eisenhüttenunternehmen, das 40.000 Arbeiter beschäftigte. Janusz Radziwill spielte im politischen Leben Polens eine wichtige Rolle. Er war Senator und Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Sejm, dem polnischen Parlament. In den 30er Jahren war Harriman dabei behilflich gewesen, gegen die Konkurrenz französischer und belgischer Unternehmer Anteile an polnischen Firmen zu erwerben. Okay, wow, 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 wow. Also niemand hätte hier Harriman vorgeworfen, irgendwie ein klassischer Kommunist zu sein, ein Linker zu sein. Und stellen Sie sich mal vor, was das eigentlich für ein Skandal heute wäre, wenn rauskäme, der amerikanische Botschafter für Russland hätte solche krassen Geschäftsverbindungen im Ostblock und niemand hätte das sich groß dafür interessiert. Ja, das sei nicht bei einem Confirmation Hearing im Senat besprochen worden, das sei jetzt nicht groß an die große Glocke gehangen worden. Nö, das sind einfach diese riesigen Business Verbindungen und der Partner hier von Harriman. Dieser Janusz Radziwill war ein Asset vom KGB. Ja? Hey, no problem. Okay, das ist Harriman, der darf das. Also Beria selber hätte dann Radziwill als Einflussagenten angeworben. Und dieser Sudoplatow sagt dann hier, ich arrangierte daraufhin seine Rückkehr nach Berlin. Also die Russen hatten diesen Kerl nach der Invasion Polens festgenommen. Dann brachte man ihn nach Berlin, womit wir den Gesuchen des britischen, italienischen und schwedischen Hochadels nachkamen, die sich für die Freilassung Radziwills einsetzten. Wow, also für wen spielte dieser Radziwill letztendlich dann in erster Linie? Ja, spielte der für den italienischen, britischen und schwedischen Hochadel? Ja, also sind ja gerade die Welfen und die Welfen. Der Welfenhochadel letztendlich dann auch bestimmend bei der Entwicklung von der Geheimgesellschaft Skull and Bones, wo Harriman ja Mitglied ist. Und Skull and Bones, wie ja der Historiker Anthony Sutton aufgedröselt hat, Bones war ja instrumentell beim Aufbau Russlands, Sowjetrusslands. Also dann erklärte hier weiter. Also man habe dann halt eben die Russen hätten diesen Radziwill verhaftet, transferiert, um den Wünschen des Hochadels nachzukommen. Der KGB-Mann sagt hier, wir hatten ins Auge gefasst, Radziwill mit all seinen Fähigkeiten einzusetzen, um die pro-britischen Polen zu besänftigen. In der Zwischenzeit erkundigen sich britische und amerikanische Behörden nach Radziwills Verbleib. Eine Routineüberprüfung seiner Vorkriegskontakte brachte Radziwills Beziehung zu Harriman ans Licht. Von Skull and Bones. Als Beria das erfuhr, ordnete er an, Radziwill aus der Lubjanka, wo er einen Monat verbracht hatte, dieses Horrorgefängnis, in eine sichere Wohnung am Rande Moskaus zu bringen und unter Hausarrest zu stellen. Er sollte als Mittelsmann zu Harriman dienen. Also wahrscheinlich wusste nicht mal unbedingt Beria, wie einflussreich Harrimans Geheimgesellschaft wirklich war und wer da wirklich die Fäden zog. Aber das durfte niemand wirklich wissen. Ja, das durfte wirklich niemand wissen. Im Nachhinein können wir vieles dann wieder rekonstruieren. Unter anderem auch in meinem Buch Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 1 Revolution. Harriman bei dem Essen, also Harriman bei diesem Essen ging dazu über, mögliche Geschäftsunternehmen in der Sowjetunion in der Zeit nach dem Krieg mit ihm zu besprechen. Harriman erklärte, geschäftliche Verbindungen seien die konsequente Folge des Siegs über Deutschland. Er interessierte sich für Bergwerke und Eisenbahn. Ja, erinnern wir uns daran, das ist das Jahr 1945. Die Deutschen waren besiegt. Die Russen waren stark geschwächt. Und das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, schlechthin für die Amerikaner und die Briten, um die sowjetische Regierung zu stürzen, um die Kontrolle über Russland zu gewinnen. Weil wir sind ja hier noch ein paar Jahre vor der Entwicklung des russischen Atomwaffenprogramms. Ja, es wäre nicht ein paar Jahre hätte man noch Zeit gehabt, hier um einen Staatsstreich zu machen in Russland und die ganze Welt dann letztendlich zu kontrollieren. Also, dass die Briten, Amerikaner die ganze Welt kontrollieren. Aber man hat diese Gelegenheit komischerweise ausgeschlagen und stattdessen noch den Sowjets hier wichtige Business-Kontakte vermittelt. Und dieser KGB-Mann sagte dann zu Harriman, dass wir von den Informationen beeindruckt seien, die uns von amerikanischen Agenten in der Schweiz geliefert wurden. Sie hatten Kontakte mit dem deutschen Untergrund, und zwar insbesondere mit den Gruppen um Halder und General Ludwig Beck, die vergeblich den Versuch unternommen hätten, Hitler zu stürzen. Also wir sehen halt hier, er gibt halt hier zu, dass die Amerikaner Agenten, dass amerikanische Agenten in der Schweiz den Sowjets wichtige Informationen geliefert hätten. Aber da ging es um wahrscheinlich viel, 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 viel mehr als jetzt nur um die bekannten Sachen, so wie Halder und Beck und andere, die halt versuchten, eine Einigung zu finden mit den Briten und den Amerikanern. Ja? Diese Angebote, wir werden Hitler los, wir ermorden den oder schieben den ab auf seinen Berg und dann handeln wir halt irgendeinen Deal aus. Das ist bekannt und dieser Sudo-Platow wird hier sicherlich nicht Dinge ansprechen, die zu den Staatsgeheimnissen gehören. Aber aus den Arbeiten von Louis Kilser und anderen wissen wir ja, dass Agenten in der Schweiz oder verschiedene Agentennetze in der Schweiz unter anderem auch Informationen lieferten von dem Verräter Bormann. Ja, und Bormann wusste alles durch seine Stenografen. Bormann wusste alles über die deutschen Kriegspläne in der Sowjetunion. Also da bekamen die Russen dann immer pünktlich alle aktuellen Kriegspläne der Deutschen mit sogar dem Kommentar von den Generälen, was die dann darüber noch gemeint hatten. Wer ist kritisch, wer will eher was und so weiter und so fort. Und da gab es sicherlich noch mehr Agenten in Top-Positionen im Dritten Reich. Und auch hier gab es hier ein großzügiges Teilen von Geheimdienstinformationen. Und selbstverständlich war er den Russen vorher noch, also vor dem Krieg schon, vor dem Zweiten Weltkrieg, war den Russen ja alles Mögliche verkauft worden aus Amerika, also die Panzertechnik und Einzelkomponenten und Motorentechnik und auch jede Menge Panzerplatten zur Herstellung von Panzern. Deswegen hatten es die Deutschen da drüben auch so schwer. Und dann wären wir auch wieder beim Stahl, nämlich diese Panzerplatten. Und so Familien wie die Harrimans und so, die waren ja ganz groß im Stahlbusiness. Außerdem erwähnte ich, sagt der KGB-Mann, wir hätten das amerikanische Außenministerium über unsere geheimen Treffen mit den Finnen informiert, bei denen wir uns um einen Friedensvertrag und die Vermittlung der Familie Wallenberg bemühten. Und die Familie Wallenberg ist eine ganz, ganz bedeutende Familie. Und die haben auch eine wichtige Verbindung zur Bilderberg-Konferenz. Also das heißt, die nahmen da immer wieder teil und sie hielten auch Bilderberg-Konferenzen ab in ihren Hotels und so weiter. Also die Wallenbergs sind da mit drin in diesen Konzernen wie Ericsson, ABB, SIS Group und so weiter und so fort. In den 1970er Jahren arbeiteten 40% von Schwedens Industriearbeiterschaft für Konzerne der Wallenbergs. Ja. Und die Wallenberg-Konzerne repräsentierten 40% von dem Stockholm Stock Market. Also ein ziemlich einflussreicher Clan. Und hier, man kann sich da den Familienstammbaum angucken und so, wo die überall mit drin steckten. Und genauso haben wir dann heute bei diesem Netzwerk, internationalen Netzwerk, genau solche komischen Verbindungen haben wir heute. Also Verbindungen zu Epstein, Verbindungen zu Viktor Vekselberg und den Russen, Verbindungen nach China. Also so läuft das in Wirklichkeit ab, meine Damen und Herren. Und die scheren sich da überhaupt nicht um links oder rechts oder um Ost oder West. Und dann hier. Und dann hier versuchte dann der KGB-Mann, Harrimans Aufmerksamkeit von möglichen Investitionen abzulenken. Heißt es hier, indem ich ein persönliches Thema anschnitt. Sehr behutsam riet ich Harriman, die Abenteuer seiner Tochter in Moskau genauer zu beobachten, weil sie sich mit ihrer Beziehung zu gewissen jungen Russen Schwierigkeiten einhandeln könnte. In den letzten Kriegsjahren wimmelte es in Moskau von Rowdies und Ganoven, aber Harriman reagierte nicht auf meine Warnungen. Es war ihm wichtiger, sich zu vergewissern, dass die Teilnehmer der Jalta-Konferenz ausreichend mit Wodka und Kaviar versorgt sein würden. Die Warnung in Bezug auf seine Tochter war durchaus freundschaftlich gemeint. Heißt es, ich betonte, unsere Regierung würde auf keinen Fall dubiose Machenschaften seitens ihrer Institutionen gegen Harriman oder seine Familie zulassen. Und unterstrich, unser Staatschef empfinde großen Respekt vor ihm. Damit wollte ich ausdrücken, die Warnung sei keineswegs als Androhung einer Erpressung gemeint. Wir wollten ihm zeigen, dass er vor Provokationen unsererseits sicher sein konnte. Und wir demonstrierten auf diese Weise unsere Bereitschaft, jede delikate Angelegenheit, sei sie persönlicher oder diplomatischer Natur, zu besprechen. Harriman machte Radziwill darauf aufmerksam, durch die Konferenz von Jalta würde grünes Licht für interessante Investitionen im Nachkriegsosteuropa und der Sowjetunion gegeben. Also, so lief das Ganze. Und ich meine, es war ja klar, wenn man versucht hätte, hier irgendwie Harriman zu erpressen wegen den Abenteuern seiner Tochter und so weiter, dann hätten sich die Westler halt dann irgendwie damit gerecht, dass man weniger Business irgendwie macht mit den Russen. Und die Russen hätten dadurch halt eben sehr stark gelitten. Also sieht man mal, wie der Hase läuft. So hat es funktioniert. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte Band 1 Revolution, dann wissen Sie, dass halt eben der Hochadel am weitesten zurückgeht. Dass der Welfenhochadel nicht nur auf dem britischen Thron saß, sondern auch auf dem russischen Zarenthron saß. Und dass halt eben dann die kommunistische Revolution nicht nur finanziert wurde von Wall Street-Leuten, sondern dass halt eben dann auch der Zarengeheimdienst mit drin steckte bei den Kommunisten. Und der Zarengeheimdienst wurde aufgebaut von der, also der russische Zarengeheimdienst wurde aufgebaut von dem britischen Geheimdienst, womit wir wieder bei den Welfen wären. Ja, es gibt keine glaubhafte Leiche bei den vier Großfürsten der Romanows, die angeblich ermordet wurden, Die ganzen anderen Romanov sind einfach gegangen bei der Revolution und auch der DNA-Beweis für den Mord und angeblichen Mord an dem letzten Zaren und Zaren und seiner Familie, auch der DNA-Beweis ist hinfällig. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der Hochadel durchgehend weiterhin die Sowjet-Russland kontrollierte, auch in der Sowjetunion, und dass man eben dann diese ganze Hilfe aus dem Ausland bekam. Das heißt, letztendlich dieses Mega-Empire verschiebt halt Ressourcen von West nach Ost. Und das durften halt diese Leute nicht wissen. Sudo Platow durfte das nicht wissen, Beria, die durften das nicht wissen. Das waren so die tiefsten Geheimnisse der Supermächte. Und jetzt haben wir dann so diesen Jeffrey Epstein-Komplex. Ja, also da wurde uns dieser Artikel empfohlen von Sign of the Times. Building Big Brother Epstein Israeli Intelligence. Und man spricht ja am Anfang schon über einen Mann im Zusammenhang mit Epstein, einen Mann namens George Nader. Der wurde gilt so als Schattendiplomat, also jemand mit totalem Zugang international zu wichtigen Leuten. George Nader ist auch ein heftiger Pädophiler, der schon mehrfach irgendwie erwischt wurde. Und Nader sollte auch ein Zeuge werden für Robert Mueller in dieser komischen Russiagate-Ermittlung. Und Russiagate ist jetzt nicht einfach nur eine Erfindung von den Democrats. Ja? Die Democrats haben selber sehr viel zu tun mit Russland. Und die Democrats haben genauso viel zu tun mit diesen CIA Epstein Umfeld. Democrats haben genauso viel damit zu tun wie die Republicans. Aber trotzdem sagen halt diese sogenannten alternativen Medien wie Infowars rauf und runter: Russiagate ist eine Erfindung der Democrats und der linken Verschwörung und die Democrats hängen noch mit den Chinesen zusammen. Und dann hieß es auch schon teilweise: So what? Ist ja egal, wenn Trump sich abspricht mit den Russen oder andere wichtige Republicans sich absprechen mit den Russen. Das sei ja okay, weil die Russen seien ja konservativ. Und in Wirklichkeit sehen wir halt, ich meine, wir sehen hier diese Victory Day Parade, wir sehen halt immer noch, dass das russische Regime halt einfach die kommunistische Planwirtschaft ersetzt hat durch eine faschistische Planwirtschaft. Also der Unterschied ist jetzt nicht unbedingt so groß. Und man hat halt einfach dann das Ethnische wieder mehr hervorgekehrt. Ja, also es war ja im Kommunismus weniger, also im Kommunismus war das ja irgendwie verpönt. Man hat das Ethnische halt wieder hervorgekramt. Und halt die geheimdienstlich gesteuerte russische Staatskirche auch wieder nach vorne gekramt. Ansonsten gibt es jetzt nicht so die großen Unterschiede zwischen dem heutigen Russland und der Sowjetunion. Und dieser George Nader wurde dann mehrfach erwischt mit Kinderpornos und mit Sex mit Minderjährigen in der Tschechischen Republik und so weiter. Aber Nader wurde immer wieder geschützt, weil er einfach so ein wichtiger Schattendiplomat ist, der im Ausland sehr wichtigen Zugang hat. Und das Netzwerk von Epstein und Nader beinhaltet auch Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Eric Prince, der Gründer von Blackwater, der immer noch sehr, sehr wichtig ist hier in diesem militärisch-industriellen Komplex. Und Eric Prince ist ja auch Mitglied von dieser Organisation Council for National Policy. Das ist die Dachorganisation in Amerika, die aus dem Schatten heraus die rechte Szene managt. Ja, also von rechten Verschwörungstheoretikern bis hin zu Mainstream-Conservatives, Republicans. Dann in dem Netzwerk ist noch drin der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und der Adelige in den Vereinigten Arabischen Emiraten Mohammed bin Zayed. Also man vermutet natürlich dann seit langem, Epstein und Nader seien beide Agenten für den israelischen Geheimdienst, wobei man ja auch für mehrere Geheimdienste arbeiten kann. Israel sowieso nur aufgebaut wurde von dem angloamerikanischen Empire. Ja, und das ist halt eben dann so die Realität. die man hier im Hinterkopf behalten muss. Und dann gab es halt hier so einen Bericht in der israelischen Zeitung Haaretz. Da hieß es dann, dass Epstein Partner war in einer israelischen Startup-Firma zusammen mit dem israelischen Premierminister Ehud Barak. Und das sollte so eine Software sein, die man da kodiert. Es geht um die Firma Carbine. Man will also dann hier eine Software schaffen mit Handy-Apps und so weiter für Notrufe. Ja, also, dass man dann hier irgendwie so eine, nicht einfach per Telefon 911 Notruf wählt, sondern man hat hier halt eine richtige App mit allem drum und dran. Man hat hier dann diese seltsame Firma Carbine untersucht und das hat halt alle möglichen komischen Verbindungen auch zum israelischen Geheimdienst. Und da ist halt immer dann die Frage, wie viele Hintertüren sind da drin und so. Und dann hier weitere Investoren in Carbine waren die russischen Oligarchen Viktor Wechselberg und Andrej Intrater. Ja, Viktor Wechselberg haben wir gerade eben schon erwähnt. Also hatte zu tun mit Hillary Clinton und dem russischen Technologiezentrum Skolkovo. Und dann wurden dann diese Konzerne vermittelt aus Amerika, so wie Cisco und IBM und Google und so. Wo dann das FBI sogar sagte, um Gottes Willen, diese Kontakte verschaffen dem russischen Militär hier diese US-Firmen oder diese US-Kontakte verschaffen dem russischen Militär völlig neue Kapazitäten. Aber wie wir gehört haben in einer letzten Sendung, das FBI oder die Chefs vom FBI sind traditionell eben auch eingebunden in dieses elitäre System und der langjährige FBI-Oberboss Hoover, der war dann irgendwie verwickelt in diese Jewish Mafia, die wiederum aufgebaut worden war von Skull and Bones. Ist dann wieder dann die adlige Ecke und Skull and Bones. Also jeder kontrolliert da irgendwie jeden und jeder hat gegen jeden was in der Hand, jeder durchleuchtet jeden und jeder investiert mit jedem. Das ist dieses globale Netzwerk, was sie da gebaut haben. Ja, und wir sollen denken, Ost gegen West, links gegen rechts, Muslime gegen Christen, Juden gegen Christen und so weiter und so fort. Also, und dann, also Wechselberg haben wir angesprochen, Andrej Intrater, dieser Kerl, der hier auch investiert hat hier in Carbine. Also da finden wir hier dann diese Firma Columbus Nova. Hier Columbus Nova. Und da heißt es dann hier, ehemaliger Managing Partner Jason Epstein hing da mit drin. Und der Kerl, ich weiß nicht, sehr verwandt mit Jeffrey. Also, und dann heißt es hier in diesem Sign of the Times Bericht, also diese Russen-Oligarchen kauften 24% von Carbines Shares durch halt diese Columbus Nova Firma im September von 2017. Wechselberg und Intrater sind auf einer US-Sanktionsliste. Und Wechselberg ist sehr nahe dran an Wladimir Putin. Und Wechselberg wurde sogar befragt von Ermittlern aus Robert Mueller's Office. Der Anwalt Michael Cohen, der hockt ja jetzt im Knast, war ursprünglich Donald Trumps Anwalt. War Donald Trumps Anwalt. Michael Cohen war Berater für Columbus Nova bis zum August 2017. Mit einem Beratervertrag von 1 Million Dollar. Und das lief dann über Cohens Firma Essential Consulting, ja, Beraterfirma. Und mit dieser Beraterfirma oder mit dieser Beraterfirma bezahlte er auch dann diese Pornofrau Stormy Daniels. Also er zahlte ihr dann das Geld, damit sie halt schweigt über ihre Affäre mit Trump. Also, und Intrater und Cohen, die hatten dann einen Haufen Telefonanrufe und Textmessages und so weiter und so fort. Und diese Carbine-Software, also diese auf diese Israelis und Russen zurückgeht und so, und wo Epstein mit drin hing und so weiter. Diese Softwarefirma, diese Software wird schon eingesetzt in manchen Counties in den USA. Und der Partner bei Carbine oder Investor Ehud Barak aus Israel, der berühmte Ehud Barak, durfte hier sogar mehrfach auftauchen in dem Nachrichtensender Fox News, um dieses Produkt zu bewerben. Und Barak hängt natürlich dann auch zusammen mit den israelischen Geheimdiensten. Und Fox News, klar, der Boss von Fox News, oder der eigentliche News-Core-Chef, dieser, wie hieß er nochmal, Rupert Murdoch, der steckt halt auch damit drin in diesem Nexus von diesen paar elitären Leuten, die halt eben da hochgezogen wurden von dem angloamerikanischen Empire. Amir Elichai diente israelischen, also von diesem dieser Firma da, diente israelischen Geheimdiensten, also gerade diese Unit 8200. Also da weiß man, mit wem man es hier zu tun hat. Und dann steckt hier noch Michael Chertoff mit drin. Michael Chertoff war der Chef von Homeland Security im Heimatschutzministerium unter George Bush. Chertoff diente im Beratervorstand von Carbine. Chertoff schrieb auch den Patriot Act, mit dem man halt nach 9-11 die ganzen Leute überwachen konnte. Dann hängt noch Peter Thiel mit drin, Gründer von Facebook und Palantir. Diese Software ist auch ein Carbine-Investor. Und Peter Thiel unterstützt Donald Trump und gibt sich so als Libertärer und so und Pro-Market. Und Thiels Software Palantir ist halt eben künstliche Intelligenz, Algorithmen, und da kann man eben dann irgendwie die Bevölkerung halt eben dann durchleuchten, wer ist eben der Gefahr und so weiter oder wer hängt mit wem ab. Kann Dinge vorhersagen. Trey Stevens, auch von der Palantir-Firma, oder war bei der Palantir-Firma, dient im Beraterstab von Carbine. Trey Stevens war zusätzlich der Vorsitzende von Donald Trumps Transition-Team bei der Wahl für das Department of Defense, das Verteidigungsministerium. Dann Eliot Tawil, ein Immobilienmann, wichtiger Spender an Donald Trump. Tawil berät auch diese Firma Carbine, obwohl er da eigentlich gar keinen Hintergrund hat. Und man merkt hier halt eben dann, man merkt hier an diesem Artikel von Sign of the Times, niemand von diesen Typen hat irgendwelche Erfahrungen mit diesen, mit Notrufen und den halt, halt diesem ganzen Themenkomplex, sondern alle haben Verbindungen zu israelischen, amerikanischen militärisch-industriellen Komplex. Und das bringt uns hier zu dieser China-Connection. Carbine hat eine Verbindung zu China durch den Mitgründer Lital Leshem. Also Leshem ist ein Shareholder bei Carbine, arbeitet jetzt mit Eric Prince, Blackwater-Gründer, bei der Frontier Resources Group. Die hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emirate und gehört, ist eine Unterfirma von Eric Prince's Frontier Services Group. Und Prince hat dann eine Mehrheit, also Mehrheitsanteile, Prince hat Mehrheitsanteile verkauft an die Chinesen im Jahr 2013. Ja, sein Boss ist jetzt Chiang Zemin, sehr nahe am chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Und diese FSG, die Frontier Services Group, diese Frontier Services Group, die Firma von Eric Prince, ja, Blackwater-Gründer, diese Firma, die er mehrheitlich an die Chinesen verkauft hat, diese Firma baut jetzt mit sogenannte Umerziehungslager für ethnische Uiguren und andere Muslime in Chinas Provinzen. Also da hängen ja irgendwie 1 Million Leute in diesen Lagern und weitere 13 Millionen Leute sind unter Überwachung. Und man liefert hier halt anscheinend den Chinesen die Software, man liefert den Chinesen Training und alles Mögliche, was sie da brauchen. Und die Organisation Human Rights Watch enthüllte dann im Mai, dass die chinesischen Behörden eine Software verwenden, die erstaunlich ähnlich ist zu Carbine. Dass diese Software verwendet wird, um Uiguren illegal zu überwachen. Und da gibt es auch eine Handy-App und genauso wie Carbine war die Plattform eigentlich entwickelt worden für Notfälle, um Notfälle zu melden. Aber dieses Tool ist jetzt halt eben dann für die Massenüberwachung da. Und Human Rights Watch hat sich dann den Code angeguckt und man hat dann festgestellt, dass diese Handy-App einen User einteilt in eine von 36 verschiedenen Persönlichkeitstypen. Also da haben wir es dann auch dann mit Psychometrie zu tun, das heißt, die Software weiß dann im Laufe der Zeit auch, wie deine Psyche aussieht, was für eine Art von Person du bist. Und diese App kann dann eben deine Konversationen überwachen, wo du dich hinbewegst, ob deine Familie irgendwas Religiöses sagt oder also solche interessanten Verbindungen gibt es hier. Und dann geht es in dem Artikel weiter um Nader, also den Pädophilen da im Umfeld von Epstein. Und da gab es ein Meeting hier im August 2016. Nader und Eric Prince hatten dann so ein Meeting in Donald Trump Juniors Büro im Trump Tower. Und Nader brachte dann diesen Joel Zamel mit aus dem israelischen Militärgeheimdienst und außerdem der Chef einer weiteren israelischen Startup-Firma Psy Group. Und Zamel macht halt eben dann den Vorschlag, wir brauchen eine massive neue Kampagne auf Social Media, um halt eben Trumps Kampagne zu unterstützen. Und Nader hätte dann versprochen, dass die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate dafür die Rechnung bezahlen. Dann wird hier behauptet, Nader gab dann Zamel 2 Millionen Dollar erstmal. Und Zamel sagt, das stimme nicht. Und wir wissen ja dann mit Cambridge Analytica und so weiter, gab es dann verschiedene Versuche halt eben dann, um die Leute, die Wähler zu erreichen. Und man hat denen dann erzählt, was sie hören wollten. Und Robert Mueller, ehemals Special Counsel, Sonderermittler Mueller, untersuchte dann auch Zamels Psy Group, wie die mit der Trump-Kampagne zusammenhing. Gab es auch so ein Nader-Meeting in den Seychellen und so. Und man wollte dabei so in diesem Meeting Russland irgendwie oder näher an Russland kommen. Eric Prince hätte bei diesem Meeting da die Trump-Administration vertreten. Und bei dem Treffen hätte dann Kirill Dmitriev, der CEO von dem russischen Direct Investment Fund, der hätte dann Putin repräsentiert. Und man spricht halt eben dann von sogenannten Backchannels und das ist halt eben dann rechtlich eine heikle Geschichte, weil die Übergänge sind halt eben dann fließend. Was ist jetzt einfach hier so ein inoffizieller Gesprächskanal und was ist hier schon richtige Spionage, beziehungsweise welche Befugnis hat jemand, bestimmte Sachen zu sprechen und ab wann ist das halt eben dann nicht mehr rechtmäßig? Also die Mueller-Ermittlung dreht es sich jetzt nicht nur, wie es halt immer dargestellt wird in alternativen Medien, dreht es sich jetzt nicht nur prinzipiell um halt eben so russische Hilfe für Trump, so ein bisschen Social Media und irgendwie ein bisschen Propaganda und Hillarys E-Mails und so weiter, sondern die Mueller-Leute haben dann alles Mögliche untersucht, auch wirklich interessante Sachen. Also Dinge, die mit solche Zusammenhänge. Das heißt, auch Konservative müssen sich dafür interessieren, aber die lesen ja meistens nichts wirklich Tiefes über den Mueller-Report, sondern hauptsächlich nur Kritik an Mueller, ja, dass halt Mueller irgendwie dann zu sehr auf den Seiten der Democrats stünde, ja, also es sei irgendwie eine linke Attacke hier gegen Trump. Aber wir sehen ja, Trump ist halt so ein Medien-Showbusinessmann, ehemaliger Showbusinessmann und Immobilienmann, der halt in diesen Kreisen irgendwie mit drinsteckt und da sind wir mit ein, zwei Leuten schon bei dem absolut rechten Establishment in Amerika. Und dann ein, zwei weitere Leute sind wir bei dem linken Establishment Amerikas. Also dann gab es hier noch Dann hier noch wird gesprochen über den Mossad und weitere Russen-Connections. Also seit 2009 boomt halt irgendwie der israelische Geschäftssektor für Spionagetechnologie. Und da fließt halt irgendwie russisches Kapital da rein. Also Russen-Oligarchen pumpen dann Geld in diese israelischen Firmen mit rein. Da muss man sich fragen, hä? Für wen spielen diese jeweiligen russischen Oligarchen? Oder wer versucht hier wen auszuspionieren? Oder wer gehört dann doch alles miteinander zusammen? Gibt es dann Startup-Firmen wie NSO, die machen dann diese Pegasus-Spyware, damit hackt man angeblich jedes Telefon, jedes Handy. Dann die Firma Black Cube, ein private Geheimdienstfirma, die man mieten kann. Und halt eben Zamels Psy Group für Social Media Aktionen. Das heißt, Saudi-Arabien benutze NSOs Pegasus-Hacking-Software, um Dissidenten zu verfolgen. Und Pegasus sei verwendet worden, wird hier vermutet. Pegasus-Software sei verwendet worden bei dem Mord von dem Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi. Und diese Software, dieses Zeug wird dann verkauft an alle möglichen Despoten weltweit. Und da treffen halt diese ganzen Leute hier aufeinander. Okay. Aber und dann gab es auch diese Chabad-Connection zwischen den Russen und dem Trump-Orbit und so weiter und so fort und ganz, ganz schräge Dinge. Und wenn man diese Zusammenhänge untersucht und man sieht halt eben dann diverse jüdische Figuren, dann wird das meistens immer so interpretiert, als handle es sich um diese vielbeschworene jüdische Weltverschwörung. Ja, als sei das die Spitze. Und ich habe mir hier mal rausgekramt, hier wie das eigentlich verlief mit den Juden in England. Ja, weil das ist ja letztendlich dann der Punkt oder der Ort, wo diese jüdische Weltverschwörung angeblich dann die Kontrolle erlangte über das britische Empire, wo dann die Rothschilds und solche kleinen Familien, winzigen Familien, wo die dann das britische Empire gestohlen hätten und als nächstes hätten sie dann auch die USA gestohlen, ohne dabei aufgehalten zu werden. Und wir hatten jetzt letztens dann mal, hat uns auch jemand einen Tipp geschickt, irgendwie auf Kompakt Online hinter so einer Bezahlschranke gibt es dann auch so ein Geschichtsartikel und wir haben nur die Überschrift gesehen, weil ich kein Kompaktabonnent bin. Und dann hieß es in der Überschrift schon irgendwie, die Rothschilds seien irgendwie der erfolgreichste Clan oder irgend so eine Überschrift war das, der dominanteste Clan aller Zeiten und so weiter und so fort. Und allein die Überschrift sagt halt, okay, Kompakt bietet sich mal wieder dem rechten Publikum an. Und erzählt dem rechten Publikum, was es eh schon tausendmal gehört hat und was es eh schon glaubt, ohne da mal kritisch zu hinterfragen und vielleicht irgendwas Besseres zu liefern. Weil wenn man wirklich da mal hinterfragt und was Besseres liefert, dann durchschauen die Leute eben dann auch dieses Links-Rechts-Denkmuster und sie durchschauen eben auch dieses Ost-West-Denkmuster. Und die Kompakt ist ja unglaublich heftig in Bezug auf dieses Ost-West-Denkmuster. Und der Kontext ist so interessant, wenn man sich da mal ein bisschen reinarbeitet. Also vor dem Rauswurf der wenigen Juden aus England im Jahr 1290, vorher waren die Juden komplett abhängig von der Krone. Also auf dem Papier, de facto und de jure, waren die Juden in England unter kompletter Kontrolle des Königs. Und das war Mafia-Style. Der König sagt, wir schützen euch, aber dafür müsst ihr blechen und dafür habt ihr Juden keine Rechte. Also man beschrieb die Juden damals als Royal Serfs, also als wirkliche völlige Untertanen des Königs. Und Serf heißt ja auch noch so ein bisschen wie Sklave. Ja, also rechtlose Diener und Untertanen. Juden durften die Straßen des Königs benutzen. Und bekam halt eben dann einen gewissen Schutz von der Krone. Und dann gab es hier unter Henry the First so eine gewisse Veränderung von den Regeln. Also die Juden durften dann hier weiter im Land herumreisen, ohne da ständig überall zur Kasse gebeten zu werden. Also Mautgebühren, ja, also quasi eine Judenmaut, okay. Hier und da musst du dann zahlen, ein paar Kilometer weiter musst du dann wieder zahlen. Juden durften dann auch kaufen und verkaufen. Und die durften halt auf die Tora schwören, bei Gericht und so weiter und so fort. Und eben auch Bewegungsfreiheit wurde den Juden zugestanden, also sie durften dann einfach dann hinziehen. Also die Juden durften halt überall hinziehen, aber sie waren nach wie vor the king's own property. Oder sie waren wie der Besitztum des Königs. Okay? Das war die Rangfolge. Das war die Hackordnung. Und also Juden waren Besitztum des Königs. Und jedes Mal, wenn dann der Monarch sagt, er muss irgendwie, er braucht irgendwie ein, er muss irgendwas verpfänden, dann konnte der König sagen, er verpfändet jetzt halt dann die Assets der Juden, also eigentlich letztendlich die eigenen Assets des Königs, weil was den Juden gehörte, gehörte letztendlich dem König. Und außerdem jede Form von Steuer konnte der König da willkürlich umsetzen. Und dann hatte man das schon so eingerichtet, also die Juden, weil halt eben bei denen dieses Zinsverbot nicht galt. Deswegen benutzte der König dann, der englische König, benutzte dann Juden für solche Geldgeschäfte, damit halt das Sichtbare, damit halt die Gesichter des Kreditwesens, dass das halt jüdische Gesichter sind, dass die Bürger halt eben dann sauer sind auf diese Juden, ja, wegen den Zinsen und so weiter. Aber in Wirklichkeit gehörte das alles dem König und er sorgt dann eben dann auch dafür, dass die Juden halt eben dann extrem viel Steuern zahlen mussten. Dann unter Henry II, im späten 12. Jahrhundert, gab es dann halt so ein bisschen so ein goldenes Zeitalter für die Juden. Und die Historiker, die haben das immer noch nicht so richtig auf dem Schirm. Die Historiker sagen halt, ja, es kam halt dann zu jüdischen Reichtümern in London, Oxford, Lincoln, Bristol und Norwich. Aber letztendlich gehörte das alles ja dem König. Richard I hat dann die Bürokratie vergrößert, also es musste dann, also königliche Beamte haben dann alles festgehalten an jüdischen Transaktionen, ja. Also es gab dann eine Kopie, so ein bisschen wie die Blockchain. Jeder Kredit, alles wurde dann nochmal hier in eine zentrale Datenbank eingepflegt. Das heißt hier, to allow the king immediate and complete access to Jewish property. Also dass der König dann wirklich den letzten Cent, dass der König da notfalls zugreifen kann auf den allerletzten Cent von den Juden, falls notwendig. Und dann formte man die sogenannte Exchequer of the Jews. Also noch mehr Steuer, noch mehr Bürokratie. Und und dann unter King John im frühen 13. Jahrhundert, da presste, also der König presste da halt eben das ganze Land aus und eben dann auch er presste auch die Juden aus, die ihm ja selber gehörten. Also man presste da 70.000 Pfund. Man presste 70.000 Pfund aus einer jüdischen Bevölkerung von nur 5.000 Leuten. Und jetzt überlegen Sie sich mal, glauben Sie wirklich, dass 5.000 Juden, also einige davon halt eben noch Frauen und Kinder und Leute mit gewöhnlichen Jobs, glauben Sie, dass eine so kleine Community in der Lage ist, hier einen großen Spionagedienst aufzumachen und sich da komplett abzuschotten und hier dann irgendwie die Gesellschaft total zu unterwandern und dann irgendwie die Macht zu ergreifen eines fernen Tages. Das ist vollkommener Schwachsinn. Und diese Juden damals mussten dann ihre Mortgage Bonds verkaufen an reiche Adlige. Dann kam es halt eben zu diesem Hass auf die Juden, weil die halt das Gesicht waren von diesen Geschäften, nicht der König. Und so lernten dann die Könige, ja, wir schalten einfach so ein paar Juden dazwischen und schon sind die Leute sauer auf die Juden und nicht auf den König. Dann Edward the First. Edward the First hatte dann überhaupt keinen Bock auf Juden. Er nahm quasi den Juden halt wichtigsten Geschäftsgrundlagen weg. Und die jüdische Bevölkerung, die eh klein war in England, wurde noch kleiner. Und dann, 1290, kam es zu dem Rauswurf. Und es wurde immer dann in dieser klassischen rechten Propaganda, die halt immer so abgefeiert wird und dann teilweise hier noch ein bisschen kolportiert wird, mal direkt, mal indirekt in der heutigen rechten oder neurechten Szene, wird es immer so dargestellt, ja, die Könige und die Adligen, die waren so verschwenderisch und haben so viel Geld verblasen und dann waren sie alle verschuldet bei diesen Juden und waren dann quasi unter Kontrolle von diesen Juden, aber man ignoriert dabei halt eben dann völlig die historischen Fakten, ja, und untersucht die auch dann nicht weiter geheimdienstlich. Die Fakten, dass die Juden dem König gehörten, die waren Eigentum. Diese Menschen waren das Eigentum des Königs. Weil es ist ja klar, wenn jetzt die Könige sich damals dachten, verdammt, wir haben jetzt hier dieses blöde christliche Zinsverbot, wie kommen wir drumherum? Natürlich, der erste Weg drumherum ist, du kontrollierst so ein paar Juden und baust die dann als Banker auf und lässt die halt dann diese Geschäfte offiziell ausführen, aber das ist der einfachste und naheliegendste Schritt. Überhaupt kein Problem. Es gibt überhaupt keinen Anlass, dass sich da ein König und eine größere Adelsverband, dass die sich da in Abhängigkeit begeben, dass sie sich in echte Abhängigkeit begeben von jüdischen Bankiers. Ja, und es gab dann noch natürlich dann die wichtigen italienischen Banker und italienischen Adel und so weiter und viele wichtige Banker, die dann teilweise genauso groß waren wie die Rothschilds oder dann später sogar noch größer und so. Und es gab viele andere nicht-jüdische Banker, die dann wichtig wurden. Also nicht jeder wichtige Banker war jetzt jüdisch, aber auf gar keinen Fall. Dann gab es hier so eine Episode. König Stephen ließ das Haus eines Juden in Oxford abfackeln. Manche haben hier überliefert, dass das Haus abgefackelt wurde, als der Kerl da noch drin war. Als dieser Jude da noch drin war. Das wäre geschehen, weil dieser Jude sich geweigert hätte, hier Geld rauszurücken auf Wunsch des Königs. Also so waren die Machtverhältnisse. Ja. Und das ist auch klar, wenn der König halt eben das Militär kontrolliert und die Geheimdienste kontrolliert und die Justiz kontrolliert und so weiter und so fort. Und diese kleine Jewish Community kann sich da überhaupt nicht verteidigen. Und die Juden hatten eben dann auch kein Heimatland mit mächtiger Armee, wo sie hin hätten fliehen können. Dann kam es zu diesem sogenannten Blood Libel gegen die Juden. Und England wurde im Prinzip dann das Zentrum vom Antisemitismus. Also England ist der Ursprung oder England ist einer der wichtigsten Zentren gewesen des Antisemitismus. Also hat man sich alles Mögliche einfallen lassen an Mythen und so weiter und so fort. Und man hat sich dann eben dann man hat sich da alles Mögliche einfallen lassen und später hat eben das britische Establishment, das englische Establishment sich halt eben dann einfallen lassen, dieses Märchen, oh, die Rothschilds hätten sich da das Empire geklaut und so. Und alles Schlimme, was eben dann das Empire macht, sei eben das Werk dieser Rothschilds und so. Und das war eben ein hervorragender Kontrollmechanismus, weil wenn der König oder wenn dieser Adel sich immer, wenn der Adel immer diese Kontrolle wahren wollte und notfalls wirklich dann so ein Haus von einem Juden anzündet, mit einem Juden drin, wenn er das Geld rausrücken will sofort, also wenn der Adel sich diese Befugnisse bewahren wollte, dann war es eben auch notwendig, diese antisemitischen, antijüdischen Märchen zu zelebrieren. Weil so konnte man sich sicher sein, dass man immer irgendwas durchziehen kann, ohne dass die breite Bevölkerung sich eben aufregt drüber. Dann, also dann kam hier wieder die Ordnung unter Henry II. Und die, und dann kamen wieder so ein paar Juden hier nach England. Aber immer noch gehörte dann alles letztendlich dem König. Und der König bezahlte diese Juden mit Demand Notes in Bezug auf die Sheriffs von diesen Counties. Also solche komischen Mechanismen benutzte man dann. Und hier, dann geht es hier um diesen berüchtigten Aaron von Lincoln. Also der hatte dann ein gewisses Vermögen da angehäuft, aber es gehörte ja nicht wirklich ihm. Und dann, als Aaron von Lincoln, dieser jüdische Finanzier, als er dann starb, fiel dann der ganze Besitz offiziell zurück in die Hände des Königs. Und dann hier im Jahr 1276, Edward I. von England besteuerte mal wieder diese jüdischen, also seine letztendlich jüdischen Geldverleiher. Und die waren dann irgendwann auch pleite und Edward I. meinte dann, diese Juden seien illoyal gegenüber der Krone. Edward dachte sich dann er nimmt den Juden wieder mal so die Bewegungsfreiheit weg und die Freiheit weg oder halt eben das Privileg weg, hier Geld zu verleihen, ja, Privileg. Und die Juden mussten dann einen gelben Aufnäher tragen. Man hat dann hier die Anführer von jüdischen Haushalten, also von wichtigen jüdischen Familien, verhaftet. 300 von diesen Juden wurden dann zum Tower of London gebracht und exekutiert. Andere Juden wurden in ihrem Zuhause ermordet. Also da weiß man auch, wer hier die Fäden zog. Im Jahr 1278, da gab es gerade mal 3000 Juden in England. Und dann einfach, um die Stimmung im Volk zu besänftigen, hatte man alle Juden in England einfach verhaftet. Ja, und diese Anführer hat man dann einfach dann ermordet. Und das ging dann immer so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hier haben wir noch dieses Beispiel hier. Also lange Zeit gab es dann überhaupt keine, gab es lange Zeit gab es überhaupt keine Juden in England, also bis 1655. Und dann 1650 hatte dann Manasseh ben Israel versucht, hier Oliver Cromwell davon zu überzeugen, man sollte die Juden noch wieder nach England lassen. Und so weiter. Und dann kamen hier so 1690 so ein paar hundert Juden, also 400 Juden kamen nach England zurück. Und im Jahr 1700 bekam der erste Jude einen Rittertitel von William III. Von England. Und William war dann schon eingebunden in diesen Familienkomplex der Welfen. Wenige Jahre später kam dann der erste Hannoveraner auf den britischen Thron, ja, King George I. Und ja, 1700, Solomon de Medina, ein Jude, wurde zum Ritter ernannt. Und de Medina hatte halt eben dann eine wichtige Rolle gespielt im Spanischen Erbfolgekrieg. 1702 bis 1714. Und er diente im Endeffekt dem Duke of Marlborough bei diesen Militärkampagnen und handhabte halt einfach dann Geld und halt die Versorgung der Truppen und auch so ein bisschen die Informationen, halt Military Intelligence und so. Also Standard, so Standardgeschichten. Es handelte sich um General John Churchill aus der Churchill-Familie, First Duke of Marlborough, Mitglied im Kronrat. Ja, also da war das, war schon ein wichtiger Punkt, wo halt eben dann, wo die Briten halt gesagt haben, okay, sie entscheiden sich jetzt dafür, also der Adel entscheidet sich jetzt dafür, manche Juden unter der Kontrolle des Adels halt irgendwie dann prominenter zu machen. Ja. Und nichtsdestotrotz viel zu wenige Juden, um da irgendwie das Empire zu klauen. Viel zu wenig Erfahrung mit diesen ganzen Sachen, viel zu wenig Erfahrung mit der Macht. Und wenn wir uns dann mal angucken, also das dauerte hier noch eine ganze Weile, bis die Rothschilds dann überhaupt hier aufkamen. Also hier Meyer Amschel Rothschild, der erste bedeutende Rothschild, machte hier eine Ausbildung bei den Oppenheimers in Hannover, dem Zentrum der Welfen, im Jahr 1757. Also das dauerte dann nochmal mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Ritterschlag für Solomon de Medina, dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert, bis Meyer Amschel Rothschild überhaupt erstmal eine Ausbildung machte. Ja, und dann so eine Art Hofjude wurde ausgebildet wurde von den anderen Hofjuden, nämlich den Oppenheimers. Und dann kam der große Förderer von Rothschild, nämlich der Landgraf von Hessen-Kassel, also Welfenadel, und dann engstens verwandt mit dem britischen Thron. Und jetzt überlegen Sie sich mal, was es da für Kontrollmöglichkeiten gab bei diesen Leuten. Und wenn man eben dann hier Juden wieder nach England lässt und so weiter und so fort, dann ist es eben dann auch kein Kunststück, eben dann verschiedene Spione anzuheuern in dieser jüdischen Community, um da sicherzustellen, dass da dass sich da niemand verschwört gegen den Adel oder niemand auch nur eigene Gedanken wirklich hat. Juden überhaupt erstmal richtige Bürger werden von Britannien, hatten aber trotzdem keinen richtigen Rechtsstatus eigentlich, also de facto nicht wirklich. 1837, noch später, Queen Victoria schlägt Moses Haim Montefiore zum Ritter. 4 Jahre später wurde Isaac Lyon Goldschmidt ein Baronet. Das war der erste Jude, der einen vererbbaren Titel bekam. Dann der erste jüdische Lord Mayor of London, Sir David Solomons, wurde gewählt 1855. Und dann 1858 kam die sogenannte Emancipation der Juden. 1858, Lionel de Rothschild durfte im British House of Commons sitzen. Vorher hat er es ja schon probiert, aber es hieß halt eben dann, du musst auf eine Bibel schwören, und das war natürlich dann keine Möglichkeit hier für einen Juden wie Rothschild. Und dann kam auch irgendwann Benjamin Disraeli, also jüdische Herkunft, aber halt dann als Christ getauft. Disraeli wurde Prime Minister. Nathan Meyer Rothschild, First Baron Rothschild, wurde das erste jüdische Mitglied des British House of Lords und so weiter und so weiter. Aber im Jahr 1882, also wo so viel sich verändert hatte für Juden in England, lebten insgesamt nur rund 46.000 Juden in England. 46.000. Ja, einige davon Frauen, Kinder, Leute in gewöhnlichen Jobs. also jetzt nicht das, was man sich jetzt hier vorstellt unter einer, als Ausgangsposition für eine riesige Verschwörung und eine Übernahme des britischen Empires. Und ich habe dann hier auf recenter.com einen Artikel veröffentlicht über Alan Dershowitz, den jüdischen Anwalt, Verteidiger von Epstein, Verteidiger von Folter und indirekt auch eine Art von Verteidiger von Donald Trump. Ja, und Alan Dershowitz war mal der Anwalt auch von Jeffrey Epstein aus diesem ganzen Komplex. Und Alan Dershowitz wird ja selber beschuldigt hier, sich da vergangen zu haben an Frauen, vielleicht sogar Minderjährigen und so weiter. Und Dershowitz ist halt super aggro, das heißt, er will da natürlich dann die so aggressiv wie möglich gegen diese Beschuldiger vorgehen. Und Dershowitz hat jetzt auch Prinz Andrew aufgefordert, sich öffentlich gegen Anschuldigungen halt eben zu verteidigen. Prinz Andrew natürlich dann aus dem Welfen Hochadel. Und dann habe ich mir nochmal diesen Dershowitz angeguckt. Also der Name ging ein bisschen unter eigentlich in den letzten Tagen nach Epsteins vermeintlichem Selbstmord. Und Dershowitz besuchte halt eben dann diese Yale Law School, war Chefredakteur des Yale Law Journal, wurde dieser Staranwalt. Und Yale natürlich dann verbunden mit dem britischen Empire. Yale verbunden mit der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Und lange Zeit waren ja Juden, Afroamerikaner und Frauen ausgeschlossen von Yale-Geheimgesellschaften, aber dies hat sich längst geändert. Es gibt mit Shabtai seit 1996 sogar eine hauptsächlich jüdische Verbindung. Dieser Hintergrund ist insofern bedeutsam im Zusammenhang mit Dershowitz, weil er so nahe steht an Jeffrey Epstein, der wiederum eingewickelt war in den Nexus aus CIA-Personen, Mossad-Agenten und der Mafia, die Sexfallen benutzte, um Politiker und andere Funktionäre zu erpressen. Und jetzt sagte dann der US-Justizminister William Barr, er glaube jetzt auch an einen Selbstmord von Jeffrey Epstein. Es hätte zwar ernste Unregelmäßigkeiten gegeben bei der Haft, aber trotzdem sei das jetzt wirklich ein Selbstmord, so der Justizminister. Und eben jener Mr. Barr bremste in der Vergangenheit die Kongressuntersuchungsausschüsse von Pike und Church aus, die ab 1975 die Operationen der CIA durchleuchteten. Und dazu gehörten eben auch Liebes- und Sexfallen der CIA gegen diverse Personen. Barr wurde später Präsident Bush Seniors Justizminister. Derselbe Posten, den er jetzt noch einmal unter Trump ausübt. Darüber hinaus arbeitete Barrs Vater Donald für den Vorläufer der CIA, das Office of Strategic Services, OSS, und rekrutierte einen jungen Jeffrey Epstein, damals ein Schulabbrecher, um an der Eliteschule Dalton zu unterrichten, aus der Epstein später entlassen wurde. Ein Jahr vor der Einstellung von Epstein veröffentlichte Donald Barr einen Science-Fiction-Fantasy-Roman über Sexsklaverei. Bemerkenswert ist, dass Donald Barr im selben Jahr Epstein einstellte, als sein Sohn für die CIA arbeitete. Und Barr hat sich geweigert, sich aus dem Fall Epstein zurückzuziehen, obwohl diese Verbindungen existierten und er bei derselben Anwaltskanzlei gearbeitet hat, die Epstein in der Vergangenheit vertreten hat. Und Dershowitz, der Anwalt, ist auch noch ein Distinguished Senior Fellow beim neokonservativen Gatestone Institute, das vor wenigen Jahren noch angeführt wurde von dem Hardliner John Bolton, Kriegstreiber Bolton, inzwischen nationaler Sicherheitsberater für Trump. Begründer und Präsidentin von Gatestone ist Nina Rosenwald, deren Familie auch großzügig spendet an Medienfiguren aus der sogenannten Neuen Rechten. Ja, und die Neue Rechte hat jetzt halt eben dann so limitiert gesprochen über den Epstein-Skandal, also man hat das reingepresst in dieses Denkmuster, dass da irgendwie nur die Clintons jetzt von Interesse wären, ja, also diese linken Politiker und so. Und diese Neue Rechte, also finanziert von Leuten wie Rosenwald und so, mit John Bolton dahinter und so, diese Neue Rechte fokussiert halt eben dann nur auf den Islam oder fast nur auf den Islam und zeigt halt ein sehr, sehr simples Bild von der Welt. Und solche Verbindungen haben wir eben da. Und deswegen ist es halt so lächerlich, wenn dann irgendwie Leute kommen mit diesen Agent-Q-Theorien und diese QAnon oder generell diesen Theorien, das lief ja lange Zeit ohne irgendwelche anonymen Q-Postings da im Internet, sondern von Anfang an, wo dieses Mantra aufkam, irgendwie, dass Donald Trump Amerika retten würde, das war von Anfang an ziemlich lächerlich, wegen eben diesen ganzen Querverbindungen und den Leuten um Trump herum. Und wenn man sich da ein bisschen eingearbeitet hat, dann hätte man sofort wissen müssen, okay, da gibt's keine Rebellion von Trump gegen irgendwen. Und dann merkt man halt wieder, wie Leute leider da draußen entweder nur auf Trends gucken oder halt einfach sich nicht die Mühe machen, sich da mal tiefer irgendwo reinzuarbeiten. Also die einen halten sich da an diese Linie, machen ganz, ganz begrenzt über halt diesen Epstein-Skandal. Manche anderen in alternativen Medien machen da schon ein bisschen mehr, aber es ist halt alles immer dann in dieses Muster reingepresst, einer vermeintlich jüdischen Weltverschwörung, als gäbe es halt eben, als seien halt irgendwie satanistische, jüdische Geheimzirkel halt irgendwie dann die Spitze der Weltmacht und so. Obwohl das die Faktenlage einfach nicht hergibt. Und genau diese mächtigen Kreise, die haben halt eben dann ihre Finger drin in der Verschwörungsliteratur, in der rechten Szene, der klassisch rechten Szene, faschistischen Szene, der neurechten Szene, die sind da schon überall. Ist auch etwas, was die meisten Leute nicht verstehen oder nicht anerkennen. Ja, und Dershowitz, dieser Anwalt, ist halt super aggressiv und er bekam, glaube ich, einen Felix-Frankfurter-Preis, dieser, glaube ich, ehemalige Richter im Obersten Gerichtshof, der dann auch beteiligt war mit diesen Ost-West-Geschäften oder generell diesen Beziehungen zur Sowjetunion. Nach den Anschlägen von 9/11 veröffentlichte Dershowitz einen Artikel in der San Francisco Chronicle Zeitung mit dem Titel "Wollen Sie foltern? Holen Sie sich einen richterlichen Beschluss." Also er möchte dann Folter legalisieren oder brachte das ins Gespräch. Und Dershowitz hängt total an Trump rum. Also sie trafen sich in Mar-a-Lago. Na, die essen dann im Weißen Haus gemeinsam nach der FBI-Razzia in Michael Cohens Büro. Dershowitz ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, vor allem bei Fox News, wo eine zuverlässige Stimme auf der Seite des Präsidenten ist gegen die Russiagate-Untersuchung, obwohl die Verbindungen ja so krass sind. Und Dershowitz betont immer und immer wieder, dass er nicht Trumps Anwalt sei. Also er gibt da keine richtige Rechtsberatung, aber er gibt anscheinend trotzdem irgendwie seinen Senf die ganze Zeit dazu. Und das ist ja eben die Situation, in der wir uns hier befinden. Dann hatten wir hier auf recenter.com den Bericht: Okay, Google, ich brauche tödlichere Drohnen. Also da gab es hier neue Erkenntnisse. Hier bei der Publikation ProPublica, die dann was ausgegraben. Also, die behaupten jetzt, im Jahr 2016 beobachtete Eric Schmidt, damals Vorstandsvorsitzender des Google-Mutterkonzerns Alphabet, wie eine Predator-Drohne auf der Creech Air Force Base in Nevada gesteuert wurde und einen Lastwagen in einer Kampfzone irgendwo auf der Welt zerstörte. Und dann hätte halt Schmidt, also dann hätte Schmidt halt bei dieser Demonstration, wo man halt irgendwie Leute umbringt, Schmidt hätte dann eben gemeint, die Technik, die hier teilweise verwendet wird, in den Kontrollcontainern hier von diesen Drohnen, die Technik schaut aus wie aus den 1970er Jahren und oder wirkt wie in den 1970er Jahren. Ja? Und man bräuchte doch künstliche Intelligenz, um halt eben dann bessere Ziele auszuwählen, um die Drohnen tödlicher zu machen. Und dann bekam Google einen 17 Millionen Dollar Pentagon-Auftrag für Project Maven, um halt eben diese Drohnen besser zu machen. Und dann ist das durchgesickert mit Project Maven und Google macht halt einen Rückzieher, weil man ja ein linkes Image pflegt mit Google. Also einerseits ist man Mitglied im militärisch-industriellen Komplex, andererseits gibt man sich links und progressiv. Und haben wir schon geklärt, Google, der Talentscout hinter Google war so ein Adliger aus dem So eine Familie, die halt den Wölfen immer zu diente über Generationen hinweg und dann kam diese gruselige Finanzfirma, die Sponsorenfirma, die dann Geld reingesteckt hat. Und Google wollte auch dann diese Cloud bauen für das Pentagon und Amazon will die Cloud bauen, Oracle will die Cloud bauen, IBM will die Cloud bauen. Und natürlich war Google Schmidt auch der Co-Autor mit Jared Cohen, ein Regimewandelspezialist vom Council on Foreign Relations, das Buch veröffentlicht The New Digital World. Da spricht man, glaube ich, auch über Hacker, die man mit Drohnen irgendwie ausschalten will und dass halt irgendwelche Terroristen oder Aufständische, dass die halt entweder Technologie benutzen und dann erwischt werden oder eben keine Technologie benutzen und dann irrelevant werden. Ist auch so eine Figur hier, Jared Cohen. Adjunct Senior Fellow, Council on Foreign Relations, ist auch der Chef hier von Jigsaw, ehemals Google Ideas. So eine Art Think Tank. Und er diente auch mal Hillary Clinton. Aber wurde ursprünglich gecastet auch von Condoleezza Rice, von den Neocons unter den Bushes. Er gilt als Terrorspezialist und halt eben dann für den Mittleren Osten, South Asia. Er stammt aus einer jüdischen Familie, bekam einen Titel von Stanford University Und dann bekam er einen Master's Degree in internationalen Beziehungen von der Oxford University, wo die ganzen britischen Spione auch herkommen. Und er durfte da studieren als Rhodes Scholar, also mit einem Rhodes-Stipendium, was eben zurückgeht auf das britische Empire. Das ist dieser Kerl hier. Ja, also alles ist jetzt eingebunden in diese Denkmuster. Und hier haben wir uns mal aktuell angeschaut, den gängigen Status oder den gängigen Status der konservativen Politik hier in Deutschland. Also einerseits haben wir hier so diese Werteunion, die Konservativen innerhalb der CDU, die vielleicht eine eigene Partei aufmachen, als Konkurrenz zur AfD. Wir haben die Werteunion mit Maaßen. Und dann haben wir den Plan für eine breite Volkspartei AfD. Also das ist so der Plan von dem jetzigen Bundesvorstand der AfD. Und dann gibt es noch diesen Höcke-Flügel-Rebellenplan. Ja, das sind so diese drei konservativen Blöcke hier in Deutschland, in deutschen Politik. Wir haben ja schon geklärt, dass Maaßen, ja, ehemaliger Geheimdienstchef hier in Deutschland, dass Maaßen und diese Werteunion, dass die im Prinzip alle Talking Points runterrattern, die dem Zielpublikum halt eben wichtig sind. Also die Sätze, die Vergleiche, man vergleicht irgendwie indirekt Merkel mit Honecker, ja, und man spricht halt über den Islam und diese ganzen Sachen, ja, Grenzen zu und Deutschland sei überhaupt kein Zuwanderungsland und so. Man erzählt, die Werteunion erzählt im Prinzip den Leuten genau das, was sie hören wollen. Also man benutzt hier noch dann Algorithmen und wer weiß, was es da für Kooperationen gibt, weil die Israelis hängen ja teilweise auch mit ihrer Spionage sehr tief drin in der rechten Szene, in der extrem rechten Szene. Und wir wissen ja, der Verfassungsschutz als innerdeutscher Geheimdienst, wo er der Maaßen gearbeitet hat, der Verfassungsschutz ist ja in vielerlei Hinsicht abhängig von ausländischen Diensten und kriegt immer wieder ausländische Tipps über irgendwelche Dschihadis oder irgendwelche Nazis und so. Und man kann sich immer dann denken, ja, die Briten Geheimdienste geben dem Verfassungsschutz einen wichtigen Tipp, die Amis, aber eben auch die Israelis. Und wir wissen ja, israelische Dienste sind in der rechten Szene mit drin, die jüdische ADL ist da mit drin, das FBI ist da mit drin und die FBI-Leute hängen da auch dann teilweise hängen auch zusammen mit dieser Jewish Mafia. Diese jüdischen Dienste zum Beispiel, die sind dann eben dann auch in der rechten Szene drin und es war ja dann der Auftrag von Maaßen eben die rechte Szene zu durchleuchten und so einen gewissen Teil auch zu kontrollieren. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie krass das ist, wenn man eben dann Politik machen kann und man hat eben einen geheimdienstlichen Hintergrund und man hat eventuell gewisse Freunde und man hat eben dann auch Algorithmen und man hat eben dann auch diese digitalen Möglichkeiten, die unter anderem die israelischen Firmen bieten, um einfach das Zielpublikum auszuhorchen, das Zielpublikum psychologisch, technologisch zu analysieren und dann gegebenenfalls auch zu manipulieren. Ja, also hier hatten wir dann, hier kann man dann eben dann noch diese Vergangenheit aufdröseln von Maaßen. Hier haben wir die, kann man die Vergangenheit eben dann, hier kann man eben dann hier, dass die Vergangenheit von diesem Typen nachvollziehen, um eben vorsichtig zu sein, weil eben solche Typen, die können halt eben dann eine Werteunion zusammenbasteln, die entweder als separate Partei fungiert und die AfD vielleicht in die Bedeutungslosigkeit drängt, oder die Werteunion übernimmt dann vielleicht ab 2020 irgendwann wieder die CDU, weil eben der Ost-West-Konflikt hier hochkocht oder generell irgendwie die Situation hochkocht und in der Krise die Leute halt eher dann irgendwie konservativ denken. Ja, und Maaßen wirkt halt einfach so, ja, glaubwürdig und er wirkt so seriös und so weiter und er darf solche Sachen sagen, ja, er darf solche Sachen sagen, und gilt immer noch als total seriös. Ja, also das ist diese eine politische Schiene, Maaßen, die Werteunion. Wir wissen ja, die Wurzeln der CDU-CSU liegen bei der amerikanischen CIA. Und dann haben wir als nächstes noch diese Idee einer breiten Volkspartei AfD. Also das ist die Vorstellung von dem jetzigen Bundesvorstand der AfD. Der Fokus zitiert aktuell aus einem Geheimpapier der AfD. Ja, man will bis 2025, bis zu dem Jahr mindestens 20% bundesweit erreichen an Wahlergebnissen. Der Bundesvorstand will den Radikalismus und vor allem die Russenfreundlichkeit und NATO-Ablehnung in der AfD bekämpfen. Das heißt, hier dumpfer Anti-Amerikanismus und überbordende unkritische Russland- und Putin-Verehrung, wie sie auch in der AfD zu finden sind und von Einzelnen sogar öffentlich gelebt werden, schreckt diese Wählerschichten, also die Bürgerlichen, ab. Bürgerlich-Konservativen. Und das ist wohl auch einer der Hauptgründe, warum das Kompaktmagazin den Bundesvorstand der AfD nicht ausstehen kann und stattdessen dem rechten Flügel die Treue hält. Weil die Kompakt, also vor allem der Chefredakteur Elsässer, ist ja, sein Herz schlägt da aus meiner Sicht eher für Russland als für Deutschland. Und er gibt sich halt jetzt so als seit Jahren so als Konservativer oder Querfrontler oder pro AfD und patriotisch und verwendet halt eben diese Worte Mut und Wahrheit und Patriotismus und so weiter. Aber wenn man seine alten Bücher kennt, dann weiß man, er denkt halt einfach an diesen strategischen Begriffen. Er denkt sich halt, es braucht halt ein prorussisches, auch revolutionäres Potenzial in der AfD und deswegen pusht er halt dann den rechten Flügel. Auch wenn das die AfD wahrscheinlich begrenzt in den Wahlergebnissen. Und wir wissen ja, die Russen bearbeiten nach wie vor die Linken hier in Deutschland. Ja, und versuchen da auch politisch da mehr und mehr Fuß zu fassen. Also die Hoffnung ist halt, dass man seriös wird und immer seriöser wird hier im Bundesvorstand mit der AfD. Man möchte halt dann irgendwann andocken anscheinend an die CDU und die CDU-Werteunion. Ich habe noch nicht die gesamten Berichte gelesen hier. Es gibt ja online nur einen Auszug hier im Fokus. Und wenn jetzt die AfD tatsächlich dann so weitermacht und kriegt dann irgendwie 20% oder über 20%, dann wäre die CDU in dem Gedankenkonstrukt, eben auch nur noch eine 20% Partei oder weniger und käme dann vielleicht in Frage als Juniorpartner einer Koalition oder als gleichberechtigter Partner einer Koalition. Oder wenn die CDU bei 25% liegt oder CDU liegt bei 27% und die AfD bei 20%, dann wäre halt die AfD der Juniorpartner in der Koalition. Man könnte das aber so deichseln wie in Österreich, dass halt einfach dann eine halbwegs stabile Koalition bei rauskommt. Wählerschaft ist damit zufrieden, man macht die Grenzen dicht und so weiter. Also manche Aspekte von diesem Plan sind ein bisschen naiv und zu kurz gedacht, aber es ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, ja, dass die Partei einfach oder der Vorstand sagen will, wir müssen seriöser werden, wir müssen eine breitere Gesellschaft und Wählerschaft ansprechen und wir müssen dann irgendwann auch ein bisschen andocken an andere Leute und an diverse Politiker, die vielleicht auch nicht unbedingt hier so schlimm sind. Und dann haben wir noch den dritten Block, nämlich so diesen Höcke-Flügel und was das halt so repräsentiert. Und Höcke wird jetzt, also es gab so einen Ausschnitt aus einem Höcke-Interview im Kompaktmagazin von Elsässer und Höcke zeigt halt eine völlig andere Strategie, Höcke hat da völlig andere Vorstellungen. Es heißt hier, die Entladung des aufgestauten Drucks wird irgendwann kommen, die geballten Fäuste werden dann in die Luft gerissen und das Volk wird an den Festungstoren der Machthaber rütteln. Also es klingt dramatisch, ist aber erstmal zu kurz gedacht und der Interviewer hakt dann sogar mal kritisch nach und fragt halt, ja, aber die Deutschen sind ja eigentlich nicht so revolutionär. Nicht so revolutionär gesinnt und wird das wirklich zu so einem Aufstand des Volkes kommen und so. Und Höcke meint, Koalitionen mit Altparteien könne es erst geben, wenn jene sich komplett verändern. Was aber erst zu erwarten sei, wenn das Altparteienkartell unter der steigenden Krisenlast zerbrochen ist. Das ist auch eine schwammige Sichtweise hier von Höcke, weil alle möglichen Systeme haben sich schon halt immer wieder angepasst an die Krisen und managen die Krisen und präsentierten halt dann irgendwelche Ausreden und so weiter und so fort. Also man kann jetzt nicht einfach darauf warten, dass dieses Altparteiensystem, wie er es beschreibt, hier zusammenfällt, zusammenkracht. unter der Krisenlast. Also das ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem alten Ostblock, weil der Westen hat einfach viel mehr Geld. Und viele finden halt Höcke und diesen rechten Flügel total abstoßend und viele fühlen sich halt eben dann auch bestärkt durch diesen durch diese Mission, den Kampf gegen rechts zu führen. Also und da wird dann auch wieder nachgehakt in einem Interview, was ist, wenn die Altparteien, wahrscheinlich auch die EU, die Krisen immer weiter managen und unterhalb der Schwelle bleiben, indem das Volk durchdreht. Und Höcke hofft eben auf eine Koalition aus AfD, außerparlamentarischen Bürgerbewegungen, also wie es Pegida, und er hofft auf frustrierte Leute aus dem Staats- und Sicherheitsapparat. Aber was ist, wenn das nicht reicht? Ja, was ist, wenn halt eben dann, Einfluss, also Leute aus dem Sicherheits- und Beamtenapparat in Deutschland, in der Bundesrepublik, was ist, wenn die sich halt eher dann wenn die ihr andocken an die CDU-Werteunion von Maaßen. Weil Maaßen hat ja als Ex-Geheimdienstler natürlich dann mehr Glaubwürdigkeit. Was ist damit? Was ist, wenn verschiedene Militärs oder andere Geheimdienstler oder sowas, was ist, wenn Militärs und Geheimdienstler nur so tun, als stünden sie auf der Seite der AfD? Was ist, wenn die AfD unterwandern? Es gibt ja inzwischen mehr und mehr wichtige Leute in der AfD, die einen Bundeswehrhintergrund haben, militärischen Hintergrund haben. Da muss man sich auch fragen, ist die AfD in der Lage, rauszufinden, ob diese Militärs in Wirklichkeit gegen die AfD arbeiten? Diese Militärs, die einfach eher für die NATO arbeiten oder für irgendeinen NATO-Geheimdienst arbeiten. Also auch das wird hier nicht wirklich besprochen. Also auch dieses Thema wird hier irgendwie gar nicht richtig diskutiert. Ich meine, es ist saumäßig schwierig, ja, bestimmte Leute zu untersuchen, wie vertrauenswürdig die sind, aber manchmal ist es auch eben deutlich leichter. Also was, wenn das nicht reicht, was Höcke hier vorhat? Vor allem, wenn diese rechte Koalition oder diese rechten Kreise so klischeehaft wirken, dass die Linken und die Mitte mächtig Auftrieb erhalten, ja, Kampf gegen rechts und so. Höcke gibt dann zu, er weiß, dass Leute nach seinem Geschmack sich halt vielleicht künftig aufs Land zurückziehen müssen, sogenannte gallische Dörfer, er hofft aber auf eine anschließende Rückeroberung Deutschlands. Wenn jetzt natürlich, also das ist auch so ein bisschen so klassisches Taktieren, das haben wir die Kommunisten teilweise auch mal gedacht, sie gründen halt hier autonome Kommunen überall und so also weltweit die Kommunisten, die gründen irgendwie autonomen Kommunen und machen sich dann immer unabhängiger und so weiter und so fort, aber da müssen wir eben dann auch ein bisschen konkreter werden, wie das funktionieren soll. Vor allem, weil halt der ländliche Bereich oftmals, ja, da fehlen dann die Jobs und so und da fehlen dann die Jobs, da fehlt das Geld und die Wege sind halt länger. Und es wäre halt dumm, wenn natürlich dann Konservative mit seriösen guten Absichten, wenn die dann halt alle auf ihren Dörfern hocken und dann halt einfach, ja, zu weit ab vom Schuss sind, ja, zu eingedämmt sind, zu isoliert sind. Und auf den Einwand reagiert dann Höcke mit der folgenden Aussage: Wie Asterix haben auch wir einen Zaubertrank. Das Rezept ist natürlich, wie schon bei Miraculix, streng geheim. Aber wenn man etwas genauer nachdenkt, kommt man vielleicht auf die Zutaten. Was meint er damit? Die Revisionistenbücher in seinem Regal, die Verschwörungsbücher in seinem Regal, die er anscheinend nicht mehr richtig einschätzen kann? Oder meint er damit vielleicht russische Hilfe? Das ist eine Spekulation von meiner Seite. Es gibt ja auch andere, die da irgendwie so Gedanken haben, ja. Oh, wie könnte man eine Revolution in Deutschland machen? Wie könnte man die Machtverhältnisse ändern? Und in solchen Kreisen wird dann immer wieder an die Russen gedacht. Und deswegen sehen wir eben dann auch diesen krassen Bruch in der Partei, weil der Bundesvorstand halt irgendwie jetzt sagt und die West-AfD halt sagt, wir wollen eine Westbindung pro NATO, pro Amerika und bloß keine Russenkontakte oder halt so übertriebene Russenkontakte. Also der Bundesvorstand geht in diese eine Richtung und viele andere, also gerade diese Flügelleute gehen eher in die andere Richtung und haben dann irgendwelche Fantasien teilweise von den Russen und von russischer Hilfe. Aber jeder, der sich mit irgendwelchen russischen Funktionären oder Zwischenhändlern abspricht über gewalttätige Umstürze in Deutschland, macht sich eine Reihe von Schwerverbrechen schuldig und kann entweder von einem Gericht verurteilt oder von einem westlichen Geheimdienst umgedreht werden. Auch andere indirekte russische Hilfen sind heikel. Also wenn da Geld fließt oder irgendwelche Social-Media-Kampagnen und so. Es ist brandgefährlich. Das kann den Konservativen hier bei uns auch massiv schaden. Und das wäre natürlich das Erste, was dieses weltumspannende Empire, wo die Supermächte an der Spitze halt irgendwie kooperieren, das wäre das Erste, was dieses weltumspannende Empire machen würde. Man würde dafür sorgen, dass halt russische Kräfte den unzufriedenen Konservativen im Westen helfen, damit man dann diese westlichen Konservativen hier in die hier halt eben platthauen kann als russische Kollaborateure. Wird das sowas jemals angesprochen in diesen rechten Kreisen, neurechten Kreisen, AfD-Kreisen? Nein. Und ich meine, selbst wenn man nicht so weit geht wie ich jetzt in meinem Buch Adel, Geheimdienste, Militär, Band 1, selbst dann müsste man zumindest erkennen, wie krass, und man sieht das hier auch in diesem Pseudo-Platow-Buch und an der Forschung von Anthony Sutton und zig anderen Forschungen und aktuellen Entwicklungen, man müsste halt zumindest zugeben, die Faktenlage ist sehr, sehr krass, die Supermächte kooperieren miteinander und schanzen sich gegenseitig Sachen zu und Software und Geld und so weiter. Also man darf da nicht einfach so auf hier die Russen vertrauen oder auf irgendwelche oder schon gar nicht auf irgendwelche Neonazi-Kreise vertrauen, die komplett unterwandert sind von internationalen Geheimdiensten. Also diese Haltung, die der Bundesvorstand jetzt präsentiert, und wie gesagt, ich traue jetzt dem Bundesvorstand auch nicht blind, aber allein diese Haltung, ja, wir halten uns fern von Radikalinskis, wir halten uns fern von den Russen. Diese Haltung alleine ist schon mal so eine Art von Spionageabwehr. Ja. Und ich meine, sobald der Ost-West-Konflikt in eine heißere Phase übergeht, beginnt die offene Jagd auf Russland-Kollaborateure. Natürlich nur auf die Normalos, also irgendwelche AfDler werden in die Pfanne gehauen und irgendwelche Blogger werden in die Pfanne gehauen, aber Viktor Wechselberg kommt nicht in wirkliche Schwierigkeiten, Hillary Clinton auch nicht und diese Trump, Eric Prince, Nader, Zirkel da, die kommen auch nicht in Schwierigkeiten. Ja. Und man muss sich halt fragen, wie viel Geheimdienstkompetenz hat der Gymnasiallehrer Höcke? In seinen bisherigen Veröffentlichungen findet sich praktisch nichts dazu, abgesehen von Gemecker gegen den Verfassungsschutz. Und jetzt haben wir dann Schäuble und er pfeift Annegret Kramp-Karrenbauer zurück. Zitat, die Frage, ob Herr Maaßen Mitglied der CDU sein darf oder nicht, gehört in den Bereich von Witzveranstaltungen. Warum sollte Herr Maaßen nicht CDU-Mitglied sein? Und Kramp-Karrenbauer hat sich dann selber oder wurde von anderen Leuten verteidigt. Sie habe ja nicht jetzt direkt explizit irgendwie gefordert, ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen. Sie habe ja nur gesagt, dass laut ihrer Sicht irgendwie ihn nichts mehr irgendwie richtig verbinde mit der CDU. Also ein typischer Annegret Kramp-Karrenbauer Fehltritt, ja, sie wird halt eben nicht ganz originalgetreu wiedergegeben, aber sie hätte auch sicherstellen müssen, dass sie halt eben dann klare Aussagen macht. Und Maaßen stellte hier klar, die AfD ist unser politischer Gegner, ich setze mich dafür ein, dass die CDU in Sachsen die stärkste Kraft wird. Er schloss nicht aus, künftig mit der AfD zusammenzuarbeiten, aber dazu müsste halt die Partei die Extremisten und Spinner in den Griff kriegen. Auf absehbare Zeit möchte er die AfD überflüssig machen, vielleicht in einer eigenen Werteunion-Partei. Also schön aufpassen, für wen man hier Werbung macht. Also man müsste jetzt eigentlich, wie gesagt, wir gucken da jetzt auch mehr drauf, wir müssten mal eigentlich die Karriere durchleuchten und das Leben durchleuchten von Herrn Maaßen, also welche Verbindungen er dann hat und so weiter und so fort und was er dann alles so quasi verbrochen hat als salopp formuliert als Verfassungsschutzmann. Gerade was die rechte Szene anbetrifft. Wie war sein Verhältnis zum Mossad, wie war sein Verhältnis zum britischen MI6 und so weiter. Das ist alles ganz, ganz wichtig, bevor man hier irgendwie einen Typen hochjubelt, der dann vielleicht der AfD große Konkurrenz macht. Tja, und was hatten wir noch Wichtiges? Was hatten wir noch Wichtiges an Entwicklungen? Hier hat uns jemand was zugeschickt. Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis von der SPD, sie will Vorsitzende werden, fordert einen demokratischen Sozialismus. Und jeder versteht da ein bisschen was anderes drunter. Die SPD hat diesen Begriff seit dem Godesberger Programm 1959. Also sie behaupten, sie meinen damit soziale Marktwirtschaft mit gerechter Verteilung von Gewinnen, die gleiche Lebenschancen eröffnen soll. Also ganz komische Sozialismus, ganz komische Formulierung, aber es geht natürlich stark in die Richtung Sozialismus. Und dieser Begriff wurde auch verwendet in diversen anderen kommunistischen Kreisen. Ja, also soziale, also durchregulierte Marktwirtschaft mit gerechter Verteilung von Gewinnen, die gleiche Lebenschancen eröffnen sollen. Ich meine, wir wissen ja, wie das läuft, oder? Offshore-Firmen verschieben halt, also teilen sich auf in 50 Einzelteile, verschieben die Gewinne dahin, wo man keine Steuern zahlt und verschieben die Kosten dahin in Jurisdiktionen, wo man halt eben die Kosten dann von der Steuer absetzen kann und man zahlt dann keine Steuern. Und die Gewinne laufen dann auch irgendwo anders. Wie will Hilde Mattheis, wie will die SPD da rankommen? Jetzt hat irgendein anderer SPD da noch gesagt, wir wollen jetzt wieder eine Reichensteuer und so, aber die Millionäre und noch reicheren Leute, die gehen halt einfach dann ins Ausland und oder gehen halt mehr und mehr offshore. Irgendwann sind alle Leute mit richtig Kohle wirklich unerreichbar und es gibt irgendwie nur noch dann halt die Mittelschicht und halt die untere Gesellschaftsschicht. Und die Mittelschicht ist dann auch irgendwann pleite und irgendwann gibt es nur noch diese Einheitsschicht, die sich halt dann nicht mehr wirklich wehren kann gegen die sozialistische Politik und gegen die internationalen Konzerne und so. Dann kam jetzt raus, der hessische Verfassungsschutz führte eine Akte über den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, diesen Stefan E. Er führte auch eine Akte über den Mann, der dem Herrn E. half, sich Waffen zu besorgen, nämlich Markus H. Der konnte dann eine Waffenbesitzkarte erhalten, also Waffenmunition kaufen. Und die Frage ist halt, ob der Verfassungsschutz die relevanten Informationen teilte mit der Waffenbehörde, die die Ausstellung der Waffenbesitzkarte verhindert hätten. Der Geheimdienst pocht darauf, dass man sich ja nicht in die Karten schauen lassen kann. Also, weil dieser Typ hat halt eben dann geklagt, er sei ja irgendwie vor Jahren das letzte Mal in diesen rechten Kreisen gewesen, der Verfassungsschutz dachte aber anders. Und dann hat dieser rechte Typ da eben dann geklagt, er verdiene jetzt eine waffenrechtliche Zuverlässigkeit, seine Waffenbesitzkarte. Hätte jetzt dann die Waffenbehörde bei dieser Klage dann gesagt, oh, wir haben Informationen vom Verfassungsschutz, du bist in der und jenen diesen und jenen Zirkel nach wie vor, dann wäre ja dieser Markus H. vorgewarnt gewesen. Ja, man hätte dem Verfassungsschutz in die Karten schauen können. Also es ist immer ein bisschen schwierig abzuwägen, was ist hier legitim, welche Geheimniskrämerei und wo wird es halt eben dann schon ein bisschen heikel. Man lässt sich aus der Nase ziehen, was wusste der Verfassungsschutz, dann welche anderen internationalen Geheimdienste waren da mit drin und. Dann, was ist mit Gretas Schiff? Die Malizia 2 hat ihr AIS-System vor über 7 Tagen abgeschaltet. Die Crew behauptet, große Fortschritte zu machen, aber man kann aus der Distanz nicht nachprüfen. Manche vermuten bereits, Greta habe die Nerven verloren, sei unterwegs ausgestiegen und fliegt jetzt mit dem Flugzeug in die USA oder fährt auf einem größeren Schiff mit. Das wird sich herausstellen, es soll ein Dokumentarfilm daraus gebastelt werden. Mal schauen, was für Bildmaterial man da wirklich hier zu sehen bekommt. Haben wir dann schon genug gesprochen über Gretas adlige Freunde, die großen Eugeniker. Ja, und ich lese gerade dieses eine Buch aus diesem, glaube ich, Brucker Verlag war es, der Virenwahn. Und das ist schon ein bisschen zwiespältig, dieses Werk aus meiner Sicht. Viruswahn heißt das. Und zwar werden hier halt Experten genannt, die halt Zweifel haben an also hier aus dem Emu-Verlag. Ja. Virus war in das Buch, also man zweifelt hier halt vieles an über die Vogelgrippe, SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio und so weiter. Und richtige Wissenschaftler werden zitiert, die teilweise wirklich interessante Sachen hier vermitteln, aber ein bisschen, wir gehen dann so in diese extreme Position rein, dass man halt irgendwie denkt, das ähnelt schon fast ein bisschen dem Sandy Hook Denialism oder irgendwelchen 9-11-No-Plane-Theorien. Also da wird dann wirklich so behauptet, es gab keine Spanish Flu. Es gab überhaupt kein BSE eigentlich. Das waren alles irgendwelche anderen Immunschwächen und Chemikalien und so. Und es gäbe überhaupt kein AIDS oder HIV. Und so weiter und so fort und so. Und meine Frau meinte, ja, sie kennt diese Denkschiene. Das sind ja Leute, die glauben, dass man halt mit einer bestimmten Öko-Bio-Diät, dass man halt irgendwie fast unverwundbar sei. Also kein Virus oder diese typischen Viren könnten dich da nicht treffen. Aber in diese falsche Sicherheit sollte man sich nicht unbedingt wiegen lassen. Und vor allem in dem ganzen Buch, ich finde da nichts über die militärische Forschung an Biowaffen. Und das ist eben ein riesiger Bereich, den man kennen sollte, bevor man sich da irgend so ein Urteil erlaubt. Ja, also es gibt natürlich dann genügend Grund, hier alternative Stimmen einzuholen, aber wie gesagt, nicht immer ist so eine alternative Extremposition unbedingt so korrekt. Also das ist mir hier auch noch aufgefallen. Dann hier Konstantin Kabensky, Superstar des russischen Kinos, war schon in diesen okkulten Thrillern oder Fantasy-Schinken beteiligt, diese Daywatch, Nightwatch. War da drüben erfolgreich in Russland als Herr der Ringe. Und dieser Superstar veröffentlichte halt eben dann letztes Jahr einen Film über das KZ Sobibor und halt diese Rebellion, die in dem KZ dann losbrach. Aufwendige Produktion ist jetzt irgendwie in Deutschland auf Blu-ray und so erhältlich. Und man sieht halt eben dann, also er musste dann zugeben im Interview, ja, wir sind vom Kulturministerium Russlands unterstützt worden. Das heißt, natürlich macht man keinen Film über die Gulags, sondern man macht einen Film über das deutsche KZ oder das Nazi-KZ Sobibor. Und man kann sich den Trailer angucken, man kann sich den Film auf halt eben in einer eingedeutschten Fassung anschauen. Und man sieht halt eben, das ist so typisch für die russische Propaganda heute, dass man eben dann Sobibor ausgräbt als Erinnerung an die antifaschistische russische Tradition. Also vor allem hier in Bezug auf Stalin. Ja, also man predigt in Russland nicht mehr so die kommunistische Ideologie, aber halt eben dann die kommunistische Symbolik und das kommunistische antifaschistische Erbe. Wir haben Deutschland besiegt, jada, jada, jada. Das ist halt eben dann, was die russischen Kinogänger halt sehen. Das heißt, sie sehen halt diese monströsen Nazi-Figuren und diese KZ-Leiter und so weiter und so fort. Das ist, was die Leute dann sehen und das fließt halt eben dann ein in den Mindset. Und ansonsten lernen die Leute in Russland, wie toll Stalin war. Und wir haben dann zusätzlich noch dieses Wochenende veröffentlichen wir noch ein Interview mit einem Libertären, mit Igor Rifkin. Und da geht es halt um diese Proteste gerade in Russland, die teils angeführt werden von Libertären. Und das wird sicherlich ein interessantes Gespräch. Ich meine, die große Argumentation in Russland, wie überall, lautet ja, man könne sich Freiheit eben nicht leisten. Wegen diesem Druck aus dem Ausland und Druck durch Verräter im Inland und so weiter und so fort und finanzieller Druck natürlich. Deswegen dürfe es keine Freiheit geben. Dann, das Bundesamt für Strahlenschutz lässt die Vorräte an Jodtabletten vervierfachen. Es gab jetzt eine Bestellung für 190 Millionen Tabletten. Und das heißt, das Risiko eines Super-GAUs ist trotz des für 2022 beschlossenen Atomausstiegs real, insbesondere wegen der zahlreichen grenznahen Atomkraftwerke. Also sowas kann natürlich, oder auch im kleineren Stil, nicht unbedingt so groß wie Tschernobyl, sowas kann natürlich passieren. Sowas kann natürlich passieren und die Leute wissen ja noch, dass Tschernobyl teils das Ende des Sowjetregimes in der klassischen Form einleitete und manche denken vielleicht, dass ein Störfall in Europa halt eben dann im kleineren Maßstab, dass das halt eben dann die Europäische Union schwächen könnte, zugunsten von Russland oder von irgendwem. Ja, Terroristen wie Anders Behring Breivik aus Norwegen meinten, ja, das sei das Ding schlechthin, ja, ein Anschlag auf ein Atomkraftwerk und dann würden halt diese linken Regime hier in Europa fallen. So dachte er sich das, ja. Also Prepping ist absolut notwendig. Also gerade auch, wenn jetzt halt eben dann die Russen oder andere. Also die Amerikaner haben jetzt ihre Mittelstreckenraketen und wer weiß, was die jetzt dann hier alles in Deutschland wieder lagern. Und wenn du halt eben dann ist ja auch so ein Problem für viele Briten oder auch Schotten, wenn du halt eben dann NATO-Atomwaffen auf deinem Gebiet hast und Abschussrampen, bist du automatisch ein Ziel für die Russen. Das heißt im Endeffekt, die Russen würden dann Silos der Amerikaner oder militärische Installationen der Amerikaner hier in Deutschland bombardieren. Wobei die Amerikaner ja ihre Installationen jetzt nach Polen verlegen. Aber selbst wenn halt eben dann hier bestimmte Ziele in Polen angegriffen werden durch die Russen mit Atomwaffen, dann bläst es diesen Dreck dann zusätzlich zu uns rüber. Und wenn dann und wenn dann, was ich, aus Kaliningrad gefeuert wird, dann wird zurückgefeuert nach Kaliningrad, diese ganze Wolke bläst es dann zu uns rüber. Ja, also man muss halt deswegen Zivilschutz betreiben, Prepping und halt eben dann für sich und seine Familie sorgen können und in der Lage sein zu funken und Wasser zu filtern und. Und die Russen machen ja auch jede Menge Zivilschutz-Geschichten und bilden die Bürger aus und so. Das machen unsere Regierungen hier nicht wirklich. Also, und dann hier die Massenmedien warnen immer erst dann vor einem Crash und einer schweren Rezession, wenn es zu spät ist. Erst im vergangenen Jahr sprach man den Massenmedien über eine Rezession. Eine mögliche erst in den letzten Wochen hieß es, dass ein Finanzcrash unmittelbar vor der Tür steht. Ja, also die Realität ist, dass die Wirtschaft die große Rezession von 2008 nie verlassen hat. Und man will das anscheinend mischen mit irgendwelchen Ost-West-Spannungen und so weiter und irgendwelchen krassen Dingen, damit halt einfach die Leute nicht nur gucken auf den Finanzcrash und auf halt eben dann die möglichen Schuldigen an dem Finanzcrash. Dann hier noch eine wichtige Meldung. Im vergangenen Jahr hat das Charles-Koch-Institut, und die Koch-Brüder sind ja sogenannte Marktwirtschaftler und Libertäre und so weiter, und finanzieren aber auch viele Republicans, Politiker und deren Karriere, das Charles-Koch-Institut hat das After-Charlottesville-Projekt unterstützt, eine Initiative der Anti-Defamation League, ADL, also der jüdischen Gruppe, die mit dem FBI die rechte Szene unterwandert, zur Bekämpfung des Online-Extremismus. Und zu den Sponsoren der Initiative gehören auch Comcast, NBC Universal und die George Soros Charitable Foundation. Also wieso, also müssen halt manche sich fragen, warum die angeblich rechten Koch-Brüder hier eben dann eine linke oder halt einfach eine Initiative halt gegen rechten Online-Hass unterstützen. Ach ja, und übrigens, inzwischen ist es ja auch so, dass auch die Massenmedien in die Knie gehen wegen diesen immer restriktiveren Vorgaben der Werbekunden. Also auch Massenmedien sagen, sie können sogenannte harte News nicht mehr finanzieren durch Werbung. Weil die Werbepartner, die ja das Sagen haben letztendlich, weil die Werbepartner eben meinen, wir wollen nicht, dass unsere Anzeigen erscheinen neben sogenannten hartem Nachrichteninhalten. Ja, Content. Also genau wie wir halt zum Beispiel auf YouTube demonetarisiert wurden, weil es halt eben heißt, ja, unser Content macht halt einfach die Werbepartner nicht happy und so. Jetzt nicht unbedingt, weil unser Content irgendwie jetzt besonders krass rechts wäre oder sowas, sondern einfach, es gefällt halt den Werbekunden nicht. Und jetzt sind auch die Massenmedien dran und sagen halt, irgendwelche wichtigen Themen, alles was mit Erwachsenen wichtigen Themen zu tun hat, das lässt sich immer schwerer und schwerer monetarisieren. Und die Massenmedien müssen halt immer mehr umsatteln auf Lifestyle-Bullshit-Content und auf irgendwelche unverfänglichen Meldungen. Ich meine, von den Medien an sich machen ja Nachrichtenmedien sowieso nur einen Bruchteil aus. Das meiste ist Unterhaltung und Videogames und da wird halt eben auch eine Menge Propaganda drin verbreitet. Und viele, also viele hören dann zum Beispiel, was weiß ich, den Joe Rogan Podcast und lesen sich gar nicht wirklich ein in Geheimdienste und so weiter und diese ganzen wichtigen Sachen, sondern hören einfach den Joe Rogan Podcast und fühlen sich dann halt ein bisschen zufriedengestellt über die manche von den Interviewgästen, naja, also immer wieder interessante Interviewgäste bei Joe Rogan, aber wie gesagt, Rogan ist jetzt zwar sehr erfolgreich, aber kein Experte über Geheimdienste und die Supermächte, sondern er ist ein Experte für Martial Arts, MMA und Comedy. Ja, und diese Und wir sehen halt eben dann ADL, FBI und so, die unterwandern dann irgendwelche rechten Foren oder irgendwelche rechten Plattformen und posten dann vielleicht irgendeinen Scheiß. Und dann heißt es wieder, oh, der nächste Amokläufer, Rechtsterrorist, war in diesem Forum, hat dort gepostet und jetzt nehmen wir dieses Forum hoch und keiner kann da mehr hosten und so. Also es ist einfach auch Spionageabwehr, wenn man sich fernhält von Extremisten, wenn man halt eben dann einen eigenen Content unter Kontrolle hat und nicht jeden Hinz und Kunst posten lässt und so weiter und so fort. Hat eben auch was mit Spionageabwehr zu tun. Ohne Spionageabwehr wird man einfach immer verlieren, das ist so. Dann haben wir eine Meldung, US-Spezialeinheiten üben gerade sehr viel in North Carolina für den Kriegsfall. Da werden auch Übungen gemacht, die die Einheimischen verschrecken. Also irgendwelche paramilitärisch aussehenden Typen in Pickup-Trucks, dann wird gefeuert und so. Und also die üben da mehr und mehr für halt den Kriegsfall, ob jetzt, oder auch für Operationen im Inland. Und das ist eben so das Ding, ja. Lange Jahre machten die alternativen Medien gute Aufklärung. Wie sie Infowars gegen das Links-Rechts-Denkmuster, gegen das Ost-West-Denkmuster und sagten halt, die Patriots dürfen halt der Republican Party nicht vertrauen. Und die Patriots müssen halt eben dann halt Zivilschutz praktizieren und so weiter und so fort. Und dann ist immer die Gefahr, die drohende Gefahr, dass halt eben dann Patriots unter irgendwelchen Vorwänden eingesperrt werden in Internierungslager und so weiter und so fort. Und jetzt wurde das Ganze in der Propaganda eben gedreht. Also Alex Jones ist jetzt auf dieser neurechten Sphäre, ja, pro-Trump, pro-Republicans, pro-zionistisch und so weiter, also elitär-zionistisch. Und jetzt sagt Alex Jones plötzlich, die Internierungslager seien gut, weil da nur Linke eingesperrt werden, hoffentlich, und die Rechten, auch die Geheimdienste und das Militär, die Rechten dort müssen einen Krieg führen gegen die Linken. Also wer weiß, was man da noch versuchen wird, um halt hier die Patriots in die falsche Richtung zu schicken. Wir haben es schon erwähnt. Haben Sie schon erwähnt, wer weiß, welche Sponsoren Infowars hat mit irgendwelchen komischen Firmen und wer weiß, was da im Privatleben von Jones läuft. Ja, also hieß ja dann, dass seine Ex-Frau einen Haufen Beweismaterial gegen ihn ans FBI weitergeleitet hatte. Es heißt, dass Joneses neue Frau ist ja irgendwie eine ehemalige Escort-Dame, eine jüdische Escort-Dame. Und wir wissen ja, die Escort-Szene wurde halt wieder eben dann heftig benutzt von den Geheimdiensten. Dann gab Alex Jones Roger Stone einen Job. Stone, der ja in diesem Epstein-Orbit war und Roy Cohn-Orbit war. Und Stone sprang halt auch rum in irgendwelchen Escort-Kreisen. Weiß, was da alles gelaufen ist. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie sich hinzustellen und zu behaupten, oh, wir haben den perfekten Beweis, Alex Jones ist ein Agent der jüdischen Weltverschwörung oder Alex Jones ist ein Zionist-Shill und so weiter. Also man muss halt einfach dann ganz nüchtern und sachlich halt sagen, es gibt keinen Grund mehr, Alex Jones zu vertrauen, wenn er halt eben dann systematisch in den letzten Jahren so einen Unfug redet und auf diese ganzen komischen Denkmuster einlenkt und so weiter. Da muss man einfach dann halt eben ablehnen und sagen, okay, da ist keine Grundlage mehr dafür Vertrauen, auch wenn man jetzt nicht 100% weiß, für wen Jones arbeitet. Also dann, neues zu diesem Epstein-Selbstmord-Pseudo-Fall. Mindestens 8 Gefängnisbeamte, also Verwalter vor allem, wussten, dass Jeffrey Epstein nicht unbeaufsichtigt in seiner Zelle gelassen werden durfte, ignorierten aber die Befehle in den 24 Stunden vor dem angeblichen Selbstmord. Also man hatte zwar Personalknappheit, aber man hätte ihm zumindest einen Zellengenossen geben können, hätte ihn überwachen können. Wenn ein anderer Häftling Selbstmord begangen hätte wegen mangelnder Aufsicht, das wäre den Beamten da wohl egal gewesen. Man muss jetzt halt beobachten, was passiert mit diesen versetzten Beamten? Ja, kriegen die plötzlich ein Reichtum auf ausländischen Nummernkonten oder haben die tödliche Unfälle oder werden die todkrank oder ziehen die ins Ausland und werden stinkreich oder so? Muss mal ein Auge drauf behalten in den nächsten Wochen und Monaten. Also dann. Dann wie die Publikation JAMA Pediatrics, also eine wissenschaftliche Publikation, medizinische Fachpublikation, veröffentlicht am Montag eine Studie, die den Fluoridkonsum während der Schwangerschaft mit einem niedrigen IQ der Kinder verbindet. Und dann meinte der Zuständige da bei dem Boss, bei dieser Publikation, meinte er, man hat uns immer gesagt, das sei sicher, Fluorid sei sicher bei Schwangeren. Aber als wir nach Beweisen suchten, die darauf hindeuteten, dass es sicher sei, fanden wir keine Studien an schwangeren Frauen. Also auch wieder so eine Verschwörungstheorie, die sich als wahr herausstellte. Und das ist jetzt nur eine Studie von verschiedenen kritischen Studien, die es da in den letzten Jahren gab. Dann Ivanka Trump macht Werbung für Waffenrechtsverschärfungen. Also diese Red Flag Laws bei einem Fundraiser für Donald Trumps Wiederwahlkampagne, der anscheinend von Dick Cheney in Wyoming am Montag geleitet wurde. Einige Patriots sind darüber überhaupt nicht amused. Und Ivanka ist irgendwie verheiratet mit Jared Cohen. Das ist diese Szene. Und was passiert nach dem nächsten 9-11? Fragen Sie sich immer, was passiert nach dem nächsten 9-11? Was werden diese sogenannten alternativen Medien sagen? Und was kommt dann alles auf uns zu? Dann hatten wir noch einen etwas ausführlicheren Artikel veröffentlicht. Hier, das war etwas, was ich in der letzten Sendung erwähnt hatte, dass also neue Seuchen wie so ein neues 9-11 sein werden und bei uns, und dann wird es heißen, für diese Seuchen sei eben der Klimawandel verantwortlich, beziehungsweise die Leute seien verantwortlich, die das Klima nicht genug gerettet haben. Und hier habe ich dann eben so ein paar Zitate gebracht und ein paar Sachen gebracht von Wissenschaftlern, die genau das eben sagen. Also es braucht nur eine Seuche für eine Ökodiktatur. Gab es hier verschiedene Studien, also dann, was ich, die Insekten leben dann an, halt weiter nördlich und übertragen diese Krankheiten und diese Viecher leben dann länger und so. Hier, Campbell Landrum war Mitverfasser des Abschnitts des IPCC-Klimareports über die menschliche Gesundheit, in dem es heißt, dass vektorübertragene Krankheiten einige der am besten untersuchten Krankheiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind, da sie weit verbreitet sind und auf Klimafaktoren reagieren. Also je mehr Klimawandel angeblich, umso mehr kriegen wir dann solche Seuchen ab. Also Gelbfieber, Dengue, Hantavirus, Ebola, Malaria und so weiter. Früher galt das Dengue-Fieber als Tropenkrankheit, aber der Klimawandel führe zur Ausbreitung des Dengue-Fiebers. Wenn wir allerdings nachschauen, dann wissen wir ja, dass diese ganzen Temperaturangaben halt irgendwie sehr manipulativ sind in Bezug auf den Klimawandel. Und wenn halt eben dann keine wirkliche Erwärmung stattfindet seit so ungefähr 19 Jahren, wenn es eher stagniert und kühler wird, wie können sich dann diese Insekten und Viecher hier so weit vermehren bei uns und Seuchen auslösen? Also vielleicht hilft da eben jemand künstlich nach. Und dann hier bei den Kommentaren sieht man eben dann, ja, Leute nehmen das Thema sehr ernst. Also hier fragt Jean B. in den Kommentaren, die Frage ist dann noch, ob es Viren überhaupt gibt. Beziehungsweise ob sie das sind, was sie uns halt eben in den Computeranimationen zeigen. Ja, genau, das ist eben nicht dieser Einwand. Und ich vermute halt eben, und ich arbeite gerade daran, mich da sehr stark weiterzubilden mit Fachliteratur, also ich vermute halt, dass von der echten wissenschaftlichen Virentheorie wurden halt eben manche wichtigen Sachen einfach rausgenommen, dass die Öffentlichkeit eben keinen Zugang hat zu diesen wichtigen Faktoren. Dann wurden manche Sachen angefügt, die nicht unbedingt stimmen. Und dann wurde dieses verfälschte Denkmodell, diese verfälschte Theorie noch halt eben dramatisch vereinfacht für halt eben dann die Unis, die Schulen und generelle Publikum da draußen. Also da wurde dann, ich habe hier so eine Animation halt eben auch verlinkt hier auf recenter.com, wo eben so ein Blob andockt an eine Zelle und dann geht die da halt eben dann da rein, hat erst so eine Hülle um sich herum und dann verbreitet sich halt dann diese Erreger-RNA und so weiter und so fort. Ja, also man muss halt eben dann aufpassen, nicht in dieses extrem abzudriften, von wegen, es gäbe überhaupt keine Virenerreger und so. Man, sie denken, es gäbe überhaupt kein Immunsystem und so. Also da will ich halt eben dann auch in den nächsten Wochen, Monaten einiges aufholen an Bildung und eben da Klartext reden. Hier schreibt Robert P. Mit dem Klimawandel kann man offensichtlich jeden Scheiß begründen, äußerst praktisch. Schneestürme, Seuchen, Migrationswellen. Und hier schreibt noch Onkel Helga, oder man schiebt eine Seuche wieder mal auf die Russen, das kann natürlich dann auch sein. Am effektivsten wäre es natürlich dann für die NATO-Sphäre, wenn man sagt, wir wissen es nicht genau. Wenn man sagt, Klimawandel war ein Faktor, die Russen könnten dahinter stecken, die Nordkoreaner, Iran, wir wissen es aber nicht hundertprozentig genau. Und deswegen kann man halt eben dann ja dramatische halt eben Maßnahmen ergreifen, ohne dass es zu einem totalen Krieg kommt mit den Russen, ohne dass man jetzt hier total irgendwie die Russen beschuldigt direkt und irgendwelche Beweise vorlegen muss, sondern man kann das einfach so in der Schwebe lassen. Dann schreibt hier jemand, B1115T schreibt uns, ein weiteres Szenario, welches ich schon mehrfach gelesen habe, ist, dass durch den Klimawandel die Gletscher abschmelzen, wie es heißt, und dadurch Erreger freigesetzt werden, die vor Hunderte oder Tausende von Jahren im Eis geschlummert haben. Ja, also das ist auch so ein Ding, was man dann erklären kann, was hier angeblich passiert sei. Dann dann schreibt hier jemand, hier schreibt Bo-Oll, laut Medien war es nicht Ebola, sondern das Pestbakterium Yersinia pestis damals bei dem Black Death. Hier der eine oder andere Forscher sagt, Yersinia pestis Bakterium sei zweifelsfrei für die verheerende Seuche verantwortlich gewesen. Aber ich habe in meinem Video ja gesagt, was an dieser Pestbakterien-These halt eben, was unglaublich krass dagegen spricht. Und es ist halt immer so, man sucht halt in jedem Fachbereich, ob jetzt Geheimdienste oder Krieg oder so, man sucht dann immer nach Wissenschaftlern, die wirklich ihr Zeug verstehen, die dann eine Sichtweise präsentieren, die fundiert begründet ist, und wo dann auch wirklich nur eine ganz, ganz schwache Gegenreaktion zu sehen ist. Also ob jetzt Louis Kilzer in Bezug auf hohe ausländische Spione in den höchsten Nazi-Kreisen, ja, Winston Churchills Täuschungsmanöver, oder ob jetzt Anthony Sutton oder wie auch immer. Man sucht nach richtigen Forschern, wie auch diese Forscher hier über halt eben ein wahrscheinliches hämorrhagisches Fiebervirus als Verursacher des Black Death. Man sucht nach richtigen Wissenschaftlern, die eine richtige Argumentation haben, die richtige Fakten ausgegraben haben. Und man sucht nach Forschern, wo dann die Gegenreaktion von anderen Forschern total lau ist. Also wo entweder gar nicht drüber gesprochen wird oder wo man dann sagt, ja, aber vielleicht hier und da. Und es kommen so schwache Ausreden. Genau nach solchen Leuten sucht man. Richtige Wissenschaftler. Dann fragt hier Finn Bulls dran in den Kommentaren, haben die USA nicht ein Patent auf Ebola und HIV? Man fände das online. Afrika Ebola wird auch gerne mit Formaldehyd im Trinkwasser in Verbindung gebracht. Die Symptome sollen dieselbigen sein. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also wird verschiedene Sachen angesprochen. Das heißt auch, dass Ebola jetzt besiegt sein soll. Man hätte jetzt irgendwas. Es gibt verschiedene Arten von Ebola und es gibt verschiedene andere Obersarten. Es gibt Marburg, dann gibt es halt künstlich veränderte Versionen davon. Also das heißt, diese Bedrohung ist noch lange nicht gebannt. Wie gesagt, ich weiß es nicht über spezielle Patente auf HIV oder auf Ebola. Dann schreibt hier jemand, hier schreibt Zavar Salim, jede andere Religion geht über Apokalypsen, Apokalypse-Vorstellungen in Religionen. Hier schreibt jemand, Red Side, jede Grippe und andere Krankheiten aus Europa, gegen die die Indianer keine Immunität entwickelt haben, hätte sie umgebracht, aber klar, alles ist möglich. Hier heißt nämlich noch in einem anderen Kommentar, ja, diese pockenverseuchten Decken, die dann den Ureinwohnern Amerikas gegeben wurden, wäre es möglich gewesen, Millionen von ihnen damit umzubringen. Also das, was die Historiker bisher ausgegraben haben, ist sehr, sehr wenig. Da muss man von verschiedenen Seiten mehr forschen. Also diese paar Sachen über pockenverseuchte Decken. Damit hättest du noch lange nicht so eine monströse, so ein monströses Massensterben hier auslösen können, wie wir es gesehen haben in den Amerikas vor der großen Besiedlung durch Europäer. Also es gibt dann eben, ja, man muss halt eben dann, müsste halt eben ein Szenario aufstellen, okay, was hätte es benötigt, an wie vielen verschiedenen Punkten hätte man so Erreger halt eben aussetzen müssen und welche anderen begünstigenden Faktoren hätte man eventuell noch hier beeinflussen können. Also zum Beispiel gibt es ja bestimmte Chemikalien oder bestimmte, ja, bestimmte medizinische Komponenten, die man vielleicht auch ins Trinkwasser geben kann, die eben die Aufnahme von bestimmten Sachen in die Zelle begünstigen, also bestimmte Giftstoffe begünstigen oder die Aufnahme von bestimmten Viren und so weiter, in Erregern begünstigen. Also kann man alles Mögliche an Schindluder treiben. Und je mehr Leute sich darüber unterhalten in einer fachlichen Diskussion, also ohne irgendwelche Desinfo, je mehr Leute darüber sprechen, umso eher wird das eine breitere Diskussion, umso eher sehen halt dann mächtige Leute vielleicht davon ab, sowas zu verwenden. Weißt du, es braucht eine solche für eine grüne Diktatur. Und dann interessieren sich die Leute nicht mehr für weniger für Migration und weniger für diese Dinge, die jetzt so wichtig scheinen. Okay, das war's für die heutige Sendung. Wir sind zurück am nächsten Dienstag, bringen am Wochenende noch ein Interview über die Situation in Russland und die Proteste und generell den Mindset da drüben gerade. Wie die Bevölkerung da drüben tickt, wie der Staat da drüben tickt. Das auf recenter.com. Ganz wichtig natürlich dann, ihr Einkauf macht unsere Medien, unsere Forschung möglich. shop.recenter.com. Schauen Sie rein, wir haben hier ganz neue Sachen. Wir haben hier neue Bücher, wie unter anderem Ratgeber für Einbruchschutz, Heimverteidigung, Ratgeber für die Bedrohung Blackout. Wir haben das neue Buch von Anne Applebaum, Roter Hunger, Stalins Krieg gegen die Ukraine. Kann man sehr viel lernen, wie sowas funktioniert, wie man ausgehungert wird. Gesundheitsbücher, Motivationsbücher, Fitnessbücher, also die besten Sachen, die es da draußen gibt, die einem wirklich weiterbringen, also man wirklich was davon hat, in seinem eigenen Leben das Buch zu lesen. Hier neue Bücher, dann haben wir die neuesten Plate Carrier von 511, wir haben neue Lampen von 511 Tactical und von Nightcore, neue Werkzeuge, Multitools von richtigen Profifirmen wie SOG, Tomahawks, Äxte, ja, Multitools, neue Messer von diesen Firmen wie SOG, FKMD und so weiter und so fort. Vieles Neues an Ausrüstung, also in verschiedenen Preisklassen. Wenn Sie irgendwas ganz besonders Teures wollen, was wir jetzt im Sortiment noch nicht haben, schreiben Sie uns einfach an. Oder wenn Sie eine Beratung wollen, wie viel muss ich ausgeben für ein Messer, damit ich was Gescheites habe? Oder wie viel muss ich ausgeben für eine Tasche oder Funkgeräte und so weiter und so fort? Noch gerade das Funksortiment haben wir hier überarbeitet. Das heißt, Sie finden hier dann die neuesten PMR Walkie-Talkies, Sie finden die neuesten CB-Funkgeräte, Sie finden neue Amateurfunkgeräte und wir gucken auch nach diversen Anbietern von richtigen Stationsgeräten, also richtigen Amateurfunk, VHF, UHF, Stationsgeräten. Also wir bauen das Sortiment immer weiter aus. Wir haben jetzt wieder mehr Funksortiment, Werkzeugsortiment und. Bauen auch gerade das Sortiment aus für taktische Systeme. Also Sie brauchen irgendwie Plate Carrier. Sie brauchen ballistische Einlagen. Schreiben Sie uns einfach, rufen Sie uns an. Alles kein Problem. Wir helfen Ihnen da gerne weiter, falls Sie Beratung brauchen. Natürlich neue Kleidung. Unser Vorratssortiment Legacy Premium Food. Ich sage, momentan ist die Lieferbarkeit relativ normal. Aber Sie wissen, also normalerweise ist es ja so, selbst das Gerücht eines Finanzcrashes, das sich in den alternativen Medien verbreitet, ja, selbst das Gerücht hat schon in der Vergangenheit die Lieferzeiten von Legacy Premium Food und anderen Lebensmittelherstellern vervierfacht. Also wir hatten das vor ein paar Jahren, da ging das dann auch rum, vor allem bei den Mormonen, bei dieser christlichen Gruppe in Amerika. Und die Mormonen haben ja einen ziemlichen Fokus auf Prepping, gerade in Utah, wo auch viele von diesen Lebensmittelkonzernen sitzen. Und dann brachte sogar Glenn Beck, der ja viel geguckt wird von konservativen Mormonen, brachte dann sogar Glenn Beck diese Gerüchte um Chemita, also irgendeinen esoterischen oder an irgendeinen jüdisch-esoterischen Kreislauf. Alle 7 Jahre kämen dann irgendwie Mods der Crash und so. Und dann hieß es vor ein paar Jahren, sei er jetzt wieder fällig. Und dann haben Leute, also gerade in Amerika, gerade diese Mormons, haben dann gekauft und gekauft und gekauft. Und Legacy sagte uns dann, ups, die Lieferzeiten haben sich gerade vervierfacht. Ja, und das war nur das Gerücht eines Crashes. Und im Moment haben wir Ankündigungen eines Crashes von allen Seiten. Ja, also ich rate den Leuten, decken Sie sich jetzt ein mit Langzeitlebensmitteln und anderen Sachen. Wir haben jetzt auch teilweise Lieferverzögerungen gehabt bei Katadyn-Sachen. Die haben ja jetzt vor kurzem mal eben dann MSI irgendwie gekauft mit diesem Energy 5. Und seitdem ist da irgendwie ein bisschen Chaos, so hat es den Anschein. Haben jetzt Leute warten müssen auf Wasserfilter, also ich empfehle ihnen auf, kaufen sie sich jetzt Wasserfilter und nicht erst irgendwie später. Und dann haben wir jetzt auch eine günstigere Alternative zu Energy 5, nämlich das BPER Notration, 12 Kilogramm Karton für 129 Euro, also eigentlich für den alten Preis, den man gewohnt war. Super attraktiver Preis und auch diese Weizenkompaktriegel halten auch super lange und sind jetzt auch super günstig. Und wir koppeln das vielleicht auch wieder an so einen Buchdeal, wenn Sie also eine Kiste kaufen, BPER mit 12 Kilogramm, kriegen Sie halt mein Prepping-Buch kostenlos dazu. Irgend sowas lässt sich da machen. Die neuen Reisetaschen, Trolleys von 511 Tactical haben jetzt auch das Sortiment hier. Im Sortiment hier den SOMS 3.0 mit 126 Litern. Neue Schuhe, neue Hosen von 511 Tactical, also auch gerade diese ABR Pant von die neue von 511 ist hervorragend, bin ein riesen Fan davon. Trage die Sachen auch selber in meinem gesamten Alltag, auch Berufsleben. Die neuesten Sachen von FX Airguns und so, das recente Abo, neue Brillen von Wiley X. All das hier im Recenter Shop, rufen Sie uns an. Oder schreiben Sie uns, wenn Sie Beratung brauchen, oder schauen Sie einfach rein unter shop.recenter.com. Ich danke Ihnen für den Support, ich danke für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.